Aber das ist wirklich.
Ja.
Immer Feuer, Luft, Wasser,
ja.
Erde. Was ist mit dir?
Ja, das habe ich mir heute auch gedacht, das kennt man noch dazu schon, damit es ganz unübersichtlich wird. So, darüber eigentlich zum Ätherischen bereits gehört Licht. Ich kann es jetzt eigentlich nur mehr nebeneinander schreiben. Licht, Klang, also der Klangäther und Leben, Lebensäther. Licht, Klang, Klang und Leben. Also die werden dann noch drüber. Das hängt dann mit dem Ätherleib zusammen. Die können dann noch rein. Wobei der Lebensäther dann wirklich in dem Moment so richtig erst hervortritt, wenn es sich unten zum Erdelement verdichtet, das heißt, wenn die Kristallisation beginnt. Das heißt, in Wahrheit ist es der Moment, wo dann auch der Mondaustritt erfolgt. Ab dem Moment ist wirklich der Lebensäther tätig, dann greift das Schöpferische, also der Lebensäther ist das, durch das sehr stark der Christus dann wirkt, das heißt, das schöpferische Wort. Und da, ab dem Moment, beginnt sich wirklich unten im festen Erdelement im weitesten Sinne das Lebendige zu bilden. Also jetzt dann wirklich im äußeren Sinn. Natürlich noch nicht so hart, wie wir es jetzt haben, aber trotzdem schon wirklich Erdelement, das ergriffen wird. Und das wird durchgestaltet von Lebensäther. Das ist da drinnen. Mit viel Beteiligung natürlich auch des Klangäthers noch, der dahinter ist und im Besserigen wirkt. Also namentlich in allen Pflanzenhaften. Also man kann sagen, also wenn das Lebendige dann in äußerer, fassbarer Form entsteht, steht dahinter ein riesiger Anteil Klangäther, der im Besserigen wirkt und überformt. Und die letzte Form gibt ihm aber dann der Lebensäther mit dem festen Erdelement. Da ist dann das formprägende Prinzip, weil solange es im Besserigen ist, ist es eigentlich mehr oder minder gestaltlos, hat es keine wirkliche Eigengestalt. Oder wenigstens das kugelförmige im Idealfall. Aber das ist dann im Grunde sozusagen etwas annimmt von dem Kristallinen. Das ist es nämlich. Alle definierten Formen, auch im Lebendigen, sei es in den Pflanzen, dass sie ein Stiel oder irgend sowas, ein Zentralspross herausbildet mit der Zeit und so weiter, das sind alles Elemente des Kristallisierens irgendwo drinnen. Das heißt, das Leben ist eigentlich etwas, was herauskristallisiert bis zu einem gewissen Grad, könnte man sagen. Daher auch, wenn man am Fenster, das schöne Beispiel, wenn man die Eisblumen, man sagt nicht umsonst Eisblumen. Es sind Eiskristalle eigentlich, aber sie haben Formprinzipien, wie man sie auch im Lebendigen findet. Das ist nämlich genau das. Also das Leben tritt dort wirklich in äußere, fassbare Erscheinung, wo es von diesen Kristallisationskräften ergriffen wird, aber nicht, wie soll ich sagen, zu Tode angestopft wird mit dem Stofflichen. Weil, wie bilden sich die Eisblumen zum Beispiel? In der Chemie und in der Physik nennt man das sogenannte Mangelkristalle. Das heißt, es ist eine Kristallbildung, aber es ist zu wenig Stoffliches da, dass wirklich ein kompakter Kristall entsteht. So entsteht also dieses mehrfiedrige, das zeigt eigentlich diese Wachstumsprozesse, die dahinter stehen. Jeder Kristallisationsprozess ist nämlich eigentlich ein lebendiger Wachstumsprozess, nur wenn der immer weiter und weiter geht und immer mehr Stoff hineinkommt, dann der Endpunkt ist der fertige Kristall. Aber das heißt, in Wahrheit hat jeder Kristall innerlich genau diese Schichtungen auch drinnen und diese lebendigen Strukturen drinnen. Das ist auch ganz wichtig, dadurch, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal ein bisschen angesprochen, nur dadurch ist ein Kristall überhaupt stabil, weil wenn der wirklich ganz völlig regelmäßig geometrisch gebaut wäre, wäre er so spröde, dass er beim ersten Antupfen in 1000 Splitter zerfällt, weil er nicht ausweichen kann, dem Druck. Aber dadurch, dass er innerlich eigentlich, man sagt in der Chemie dann Fehlstellen hat, aber in Wirklichkeit ist es immer eine leicht differenzierte Ordnung, die drinnen ist, die nicht nur banal ein Kristallgitter wiederholt, sondern die Feinheit hat sich gerade diese sogenannten Fehler. Und das sind die Spuren des Lebensprozesses noch, der drinnen ist. Und
das ist einer in den ganzen Büchern, ist das da dazu abgebildet, aber es ist nirgends darauf hingewiesen,
genau.
Dass das eigentlich der Wahrheit gar nicht entspricht.
Ja, das ist richtig.
Der ganze Gemologie, der beschäftigt mich, sich mit dem ganz genau untersucht, die Edelsteine auf dem Elektronenmikroskop.
So ist es, ja.
Ist das niemand bewusst? Eigentlich glaubt jeder,
Es wird immer das abstrakte Idealbild hingestellt, das eigentlich dann das Tote ist. Da ist es dann wirklich animalisiert, da ist es dann vom Ariman ergriffen. Der lässt einfach den Lebensprozess im Stofflichen ersticken. Das heißt, er stopft so lange mit Stoff aus, bis es ein ideales, intellektuelles Gebilde eigentlich ist. Völlig regelmäßig, ohne wirkliche Differenzierung, geht das durch und dann ist es aber völlig tot.
Wenn man es von der Sprache betrachtet, wie schaut es denn da aus? Die Sprache enthält ja auch, also das Licht, denke ich,
ja.
Den Klang.
Ja, in und, ja, also da
dann die Erde eingebracht, hat ja ein erdiges Element auch.
Ja. Also im Klang, hinter dem Klang ätherischen, also aus dem kommt das, was einerseits Fernharmonie ist und andererseits das irdische Abbild ist alles Musikalische. Und der Lebensäther, den Steiner zu Recht auch Wortäther nennt, haben wir im Abbild auch in unserer Sprache drinnen.
Ganz genau. Das Erdelement ist in dem Moment, wo wir unsere Stimmbänder zum Schwingen bringen, jetzt gehört es ja dann der Erde an.
Ja, ganz genau. Da hängt der Lebensäther immer ganz stark mit dem Erdelement zusammen. Also das gehört zusammen. Und richtig, also dieses schöpferische Wort wird eben in unserer Sprache wird erdenfest eigentlich, indem wir sie aussprechen. Also was die Griechen zum Beispiel auch so schön unterschieden haben zwischen dem Logos Endiatetos und dem Logos Prophorikos. Also der Logos Endiatetos, eigentlich das innere, das geistige Wort, da ist es noch nicht irdisch geworden. Aber in dem Moment, wo ich es wirklich ausspreche und der Luft auch einforme, das Ganze dann jetzt das irdische Wort. Und das ist sozusagen das kleine, schwache Abbild, aber des Prozesses, wie überhaupt das Leben in der Erde schafft, ins Erdelement hinein.
Also ich glaube, in der Sprache haben wir noch die meisten Aufgaben, das Schöpferische.
Natürlich. Also es gilt, das auf einer viel höheren Ebene jetzt wieder zu gewinnen, was zum Beispiel in der hebräischen Sprache irgendwo noch drinnen lebt oder auf andere Art im Sanskrit zum Beispiel drinnen lebt. Und die Zukunft wird sein, was kann die Zukunft sein? Es muss das Ich hineinkommen, das heißt ein individualisierendes Element, auch in die Sprache. Weil Sprache ist heute, wenn man Volkssprache eigentlich, also wir sprechen halt Deutsch. Es spricht nicht jeder, nicht Mathilde, du sprichst deine Sprache und du extra deine und ich meine, dann hätten wir jetzt noch ein bisschen Schwierigkeiten wahrscheinlich, uns zu verständigen. Dann müsste man halt deuten und so geht auch. Aber die Zukunft wird sein, ist noch eine etwas fernere Zukunft natürlich, dass wirklich die Sprache etwas individuell im Augenblick Geschaffenes ist. Das heißt, das finde ich kein Wörterbuch mehr, es gibt kein Wörterbuch mehr, weil das Wort entsteht und vergeht eigentlich auch wieder. Weil es wird wirklich aus der Situation geschaffen, sodass im Klang der Sprache ein Bild dessen drinnen lebt, was ich ihm ausdrücken will. Und jetzt ist die Frage, ja, wie versteht es der andere? Ich kann das ja vielleicht schaffen.
Womit
versteht er es? Naja, indem man nachschöpferisches nachvollziehen kann, diesen Schöpfungsprozess. Das heißt, wacher wird im Zuhören, nämlich nicht das fertige Wort nur hört, sondern es bereits in seinem Entstehungsprozess mit und nacherleben kann.
Aber der Weg dazu kann ja wieder nur über die individualisierte Volkssprache sein.
Also ja.
Haben wir alle sprechen Deutsch und jeder spricht aber sein eigenes Deutsch.
Ja. Ja, ja, von dem geht es aus, natürlich, ja, ja, natürlich.
Das Nachschöpfen ist aber ein ätherischer Prozess.
Ja, 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 das spielt sich mit
ätherischen. Unabhängig von mich, das ist ätherische Schöpfung jetzt nach.
Ja, 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 richtig, richtig, richtig.
Und womit werden wir es dann verstehen? Mit dem Herzen oder mit dem Bewusstsein?
Naja, mit dem wachen Herzbewusstsein, das kommt dann dazu. Es ist das Herzdenken eigentlich, das dann aber, das in der Vergangenheit unbewusst oder traumbewusst war, das dann nicht nur so Bewusstsein wird wie unser jetziges Wachbewusstsein, sondern noch eine Stufe wacher sein wird sogar. Also da wird uns dann der bloße Intellekt als etwas viel Verträumteres vorkommen.
Das haben wir aber auch jetzt schon. Wenn jemand echt authentisch spricht, dann überträgt sich das auf uns. Wir wissen, das ist jetzt echt.
Das stimmt.
Und das geht nur von der Ebene.
Das stimmt, ja, ja, das, genau das ist der Anfang. Ja, ja, richtig. Das ist beginnt also wirklich durchzudringen, dadurch auch, weil gerade das, was aus dem Intellekt kommt, und die Sprachen sind aber immer mehr intellektualisiert worden, weil die heutigen Sprachen sind hauptsächlich Träger des Intellekts, das heißt des Gedankens, den sie vermitteln. Das ist also eigentlich das Äußerlichste. Und da berührt eigentlich unmittelbar nichts mehr, sondern da geht es einmal durch den Gedanken und dann, aha, ja, ist eine traurige Geschichte, aha, jetzt fange ich an, das traurig zu finden. Aber nicht, weil der Klang des Wortes so ist, sondern aus dem Gedankeninhalt. Und das wird dann viel unmittelbarer gehen. Also der Herr kann es auch dann, so wie wir es teilweise ein bisschen erlebt haben, ein Kranjewitz oder so, wo die Leute eigentlich ins Lieder lesen es irgendwo mit, aber trotzdem, sie spüren es dann einfach gewisse Dinge und nehmen es auf, sie verstehen es zwar nicht vom Kopf, aber vom Herzen verstehen sie es. Es ist noch nicht voll wach zwar, aber über dieses Herzverständnis wird es dann gehen. Ganz, ganz stark. Aber es geht aus, also von den Volkssprachen natürlich zunächst einmal. Also das wird also eine lange Zeit dauern, bis das weltweit dann funktioniert. Also das wird sich dann immer mehr.
Ja, ja, aber eigentlich sind wir alle aufgerufen, diese individualisierte, die Volkssprache zu individualisieren.
Ja, ja, absolut, absolut. Sprache muss was Lebendiges sein. Und das Tödlichste ist eigentlich so fertige Wörterbuch, wie im Grunde auch Rechtschreibregeln oder so. Und wo jetzt auch wieder was Böses. Ist eigentlich eine Katastrophe, weil das ist die Einsargung der Sprache. So und nicht anders, per Gesetz. Eigentlich muss es aus dem Erleben kommen. In Wahrheit. Und das heißt, es muss unterbrochen sich ändern können. Darum ist auch in Wahrheit die Dialektsprache, gibt es natürlich jetzt einen schönen und einen weniger schönen Dialekt, aber die wirkliche Dialektsprache, die aus dem Herzen kommt, unbewusst zunächst, ist viel reicher und ausdrucksfähiger als das Hochdeutsch zum Beispiel. Das ist viel abstrakter, viel nüchterner, viel intellektueller und viel weniger geht in die Tiefe, also das bleibt eigentlich an der Oberfläche stehen. Ich meine, es kann natürlich in Dialekten, das ist auch ein egoistische, auch sehr stark reinkommen. Das merkt man im wienerischen Dialekt so, der heutige Wiener Dialekt ist nicht mehr der einmal war, der viel gemütvoller war irgendwo. Ist auch sehr, sehr unterschiedlich, auch von Bezirk zu Bezirk gibt es noch Unterschiede natürlich. Und
aber das Naserümpfen ist schon ein bisschen drin, finde ich, ne? Im modernen, jugendlichen Dialekt.
Ja, sicher, klar. Klar, natürlich.
Ich glaube, es kommt auf die Herzensebene zu einer Kommunikation, auf dieser ja. Ebene, nur wenn man vorher nicht überlegt, was man sagen möchte.
Ja.
Wenn man es einfach sagt, dann ist das direkter.
Ja, ja, es muss unmittelbar, richtig, unmittelbar.
Es kommt immer anders an. Es kommt anders an, als wenn man es überlegt.
Ja, wenn ich es vorher schon sozusagen fertig habe, eigentlich, das geht schon vorbei, weil da arbeite ich immer mit der Vergangenheit. Und ich muss eigentlich, es ist immer, selbst wenn nur ich spreche, ist es trotzdem ein Wechselgespräch. Weil ich ja spüre dann letztlich auch, wie es ankommt und nachdem ändert sich meine Ausdrucksweise. Und das ist ganz wichtig. Obwohl das heute viele Menschen nicht kennen, das ist gerade das Problem, dass viele halt total aneinander vorbeireden, weil jeder seins los wird, ohne zu berücksichtigen, dass ich es eigentlich so sagen muss, dass es der andere annehmen kann. Ich passe gar nicht auf das, sondern ich sprudel halt meins heraus und der andere genauso. Aber das sind dann eigentlich zwei Monologe, die zufällig am gleichen Ort ausgeführt werden. Und da ist dann fast gar keine Kommunikation in Wahrheit da. Also das, darum ist auch unser sogenanntes Kommunikationszeitalter eigentlich also das totale Gegenteil in Wahrheit davon. Es wird zwar unheimlich viel geredet, aber unheimlich viel aneinander vorbeigeredet.
Ein Egoismus eigentlich.
Ja, es ist richtig. Ich möchte meins loswerden und nehme den anderen gar nicht wahr. Und das müsste eigentlich immer der Austausch sein. Das ist ja das Schöne, wie das Steiner immer schildert, mit dem sozialen Urphänomen eigentlich. Es ist immer, der eine ist der Wache, er gibt was, der andere nimmt es einmal auf. Das heißt, er träumt eigentlich im Grund davon. Und dann wechselt es, das wechselt um. Und eigentlich mit jedem Atemzug wechselt es sozusagen. Also, weil beides muss da sein. Wenn ich mich nur im anderen verliere, ist es auch wieder schlecht. Dann ist es zu viel. Dann verliere ich meines. Also es muss so ein Wechselspiel eigentlich immer sein. Dann ist eine wirklich gute soziale Kommunikation da. Dann ist auch wirklich ein Austausch da. Weil dann nimmt der eine was und der andere gibt und umgekehrt. Also da ist viel zu tun. Und ja, also die Sprache so hinzukriegen, aber dass sie dann eben auch so bewusst oder sogar noch bewusster wird als unsere heute abstrakte Sprache, das. Und das aber nicht verlieren die Herzen immer nicht dabei. Also es ist dann beides eigentlich dabei. Es ist schon der Kopf als formendes und kristallisierendes dabei, dass es auch Träger des klaren Gedankens werden kann, aber ohne die Lebendigkeit zu verlieren. Das ist genau derselbe Prozess, wie ich gesagt habe, eigentlich der Kristallisationsprozess ist ein Lebensprozess. Und ich muss ihn unter Umständen sehr, sehr weit führen, um klare Gedanken zu bekommen, aber nicht bis ganz zu Ende, weil dann hat es der Ariman. Das ist genau das Problem. Das ist zum Beispiel das Problem oder die Folgeerscheinung dessen, was aus der Scholastik passiert ist. Die Scholastik, dieses hochmittelalterliche Denken, wo die Logik des Aristoteles im Grunde also zur höchsten Blüte gekommen ist, in Anwendung auf das Verständnis des Geistigen. Die geht nämlich genau diesen Kristallisationsprozess bis einen Millimeter davor, bevor es arimanisch wird. Und nur die Folge, gleich kurz danach, war, dass dieses letzte Zipfel dann auch gegangen wurde. Und dann ist daraus der moderne Intellekt entstanden, der also eigentlich total arimanisiert ist. Aber das ist kein Fehler der Scholastik, sondern das war notwendig, weil nur gerade an der Grenze des Todwerdens ist das stärkste Bewusstsein da. Also da kann ich ganz aufwachen. Je mehr ich mich gemütlich im Lebensprozess bewege, umso mehr schwindet das Bewusstsein. Weil je mehr Vitalität da ist, desto mehr dämpft es das Bewusstsein. Das ist das Problem, also, weil gerade unsere Vitalprozesse, die sind einmal am unbewusstesten. Je vitaler was ist, desto unbewusster. Wenn ich nehme her zum Beispiel die Leber. Leber ist das Vitalorgan schlechthin, also was sich da abspielt, das ist ein Wunderwerk, aber wir spüren Gott sei Dank nichts davon. Und wenn man wirklich anfängt, die Leber zu spüren, ist es in Wahrheit immer noch nicht die Leber, sondern sind es die Entzündungen rundherum. Also was im Innern der Leber ist, davon träumen wir nicht einmal, das verschlafen wir komplett. Aber dort ist die Vitalität. Und da oben beim Gehirn, wo es eigentlich ganz nahe am Absterben ist, da wacht das Bewusstsein auf. Und das hat man in der Scholastik eigentlich betrieben. Also das bis an diese mögliche Grenze heranzuführen. Und zugleich es verbinden aber jetzt mit der Christuskraft, die ist nämlich, die das verhindert dann. Der Christus ist also in dem Sinn der große Gegenspieler des Ariman, der das verhindert. Also das ist sozusagen, wenn ich das Denken jetzt so heranführe, dass es fast tot wird, dann ist es wirklich dieses Gehen auf die Schädelstätte, nach Golgatha. Also dieses Sterben am Kreuz eigentlich. Das heißt, im Kleinen stirbt da das Denken. am Kreuz. Das, und hinter dem Denken steht aber das ganze Geistige, weil das Denken ist sozusagen der letzte Rest davon, der letzte Zipfel. Und auch das geht auf die Schädelstätte. Und wenn es aber jetzt die Auferstehungskräfte des Christus mitnimmt, dann dreht sich der Prozess um. Dann bin ich zwar bis zum Toten hin, habe dadurch das ganz große, starke Bewusstsein, aber es kommt die Auferweckung. Und es geht wieder ins Lebendige. Es geht also nur durch einen Nullpunkt durch. Also es stirbt eigentlich, aber es ersteht wieder neu. Und was dann das materialistische Denken geworden ist, das hat eben diesen Auferstehungsprozess nicht drin. Das hat zwar den Absterbensprozess, der ist eben vorbereitet, aber wenn ich den nicht durch die Christuskraft ergreifen lassen kann, dann funktioniert das nicht. Und das hat natürlich nichts zu tun mit der Zugehörigkeit zu einer Kirche oder so. Im Gegenteil, weil gerade im theologischen Denken ist es als erstes abgestorben. Also die Theologie ist eigentlich der Wegbereiter oder einer der großen Wegbereiter des Materialismus. Weil da ist genau diese Denkform. Das heißt, das sind die zwar über die Bibel und was Gott was alles nachdenken, aber den Christusimpuls, obwohl sie vielleicht dauernd über ihn reden, nicht in sich lebendig haben. Und dann stirbt das Denken ab, das bis an die Grenze geführt wurde. Und ähnlich stirbt es ab bei dem arimanischen Einfluss. Das ist dann diese ganze Geschichte, die durch den Arabismus hereingekommen ist. Da fehlt eben auch dieses christliche Auferstehungselement drinnen. Und da fängt schon sehr früh eine starke arimanische Inspiration an, die ins Denken hineinkommt. Und von unten wird es dann gleich noch einmal vom Ariman ergriffen. Das heißt, da ist schon vom Haus aus in den Denkformen, bevor sie noch absterben, ist eine Inspiration jetzt drinnen von Ariman. Und der leitet es genau dorthin, wo er von der anderen Seite vom physischen Werkzeug her dem entgegenkommt und das ergreift. Und daher, die Araber haben das, Araber, persischen Völker, also Akademie von Gandhi Shapur und dort, also, weil das Gandhi Shapur, das Persische, hat ja was zu tun mit der urpersischen Zeit letztlich, also diese Gebiete haben ja was zu bedeuten, eigentlich durch die ganze Entwicklung durch, also dieser Kampf Licht und Finsternis, Ormuzd, Ariman. Und da kommt jetzt halt sehr stark die arimanische Seite heraus. Und das lebt überhaupt, dieser Kampf Ariman-Ormuzd ist ein ganzer Islam irgendwo drinnen. Weil als Volk, wie soll ich sagen, Seelenstimmung ist eigentlich was stark Luziferisches drinnen. Und aber die was jetzt durch Mohammed hineinkommt als islamische Ding, ist eigentlich, dass der arimanische Impuls, um damit den Luzifer zu zähmen. Aber mit relativer Ausschaltung des Christus. Der ist nur so ein beiläufiger Impuls drinnen. Also wird nicht, jedenfalls nicht in seiner vollen Kraft erkannt, weil dann müsste nämlich das Ich stärken. Und das genau versucht man aufzuhalten. Das versucht man aufzuhalten. Also man will eher im alten Kollektiv drinnen bleiben, das Sippe und Familie, Blutabstammung und dergleichen, Stammesbewusstsein, das ist ganz stark. Und aber eben auf der anderen Seite kommt das Arimanische hinein. Was dann auch erklärt, wenn es also jetzt dann die Überhand gewinnt, dann lasse ich das sehr gut benutzen für diese ganzen Terrorgeschichten und so weiter. Was aber nicht jetzt wirklich eine islamische Sache ist, aber es spricht dann, weil da stecken ganz andere Kräfte dahinter, die das steuern und so, also die halt gescheit genug sind oder gescheit oder verantwortungslos genug sind, das halt zu nützen für ihre Zwecke. Ja, sicher, im Prinzip, das ist der arimanische Impuls, der uns von beiden Seiten in die Zange nimmt. Das ist aber genau dieselben Kräfte, die dahinter stecken. Also wird es dann so sie anscheinend bekriegen, aber im Hintergrund steht genau dieselbe Quelle dahinter.
Aber die weibliche Kraft wird sie alle austricksen.
Genau.
Auch im arabischen Bereich.
Ja, ja, ja.
da kommt das Weib, also die weibliche Energie kommt und lehrt ihre Töchter, dass sie nicht geworden
ja, sind. Ja, das ist auch das Wichtige. Ich meine, das ist sowieso, das liegt ja in der Anthroposophie drinnen, dass die Zeit vorbei ist, dass also auch die ganzen geistigen Strömungen, die esoterischen Strömungen, dass das also eine männerdominierte Sache ist und dass der Ausgleich kommen muss. Also dann gibt es ja da so die interessanten Vorträge von Steiner, wo dann hat er mal gehalten für Männer, für Frauen und dann für beide gemeinsam. Also, weil die alte Tradition, also Frauen haben da drin nichts zu suchen. Gut, also machen wir einen reinen Männervortrag. Dann rein, genau dasselbe Thema, genau dasselbe, aber ist interessant, wie das dann anders nuanciert ist. Der Inhalt ist praktisch der gleiche. Und dann für Frauen und dann für beide gemeinsam. Und das müsste drinnen sein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Weil dieses männliche Element hat natürlich also die Aufgabe gehabt, uns Richtung dieses arimanischen Richtung dieses Absterbens hinzuführen, weil sonst machen wir nicht auf. Nur jetzt ist Zeit, dass ein anderer Impuls dazu kommt. Das ist ganz wichtig. Also, und das ist aber dieses Problem, also mit dem Denken, das unbewusst zu werden an die Grenze des Todes, ja sogar bis an den Nullpunkt kommt, und wo dann die Frage ist, ob es aufersteht oder nicht, dasselbe Problem haben wir in der Anthroposophie genauso. Da ist genauso das Problem.
Ich meine nicht wirklich nur Frau als Frau, so wie wir beide jetzt sind, da, sondern ich meine auch überhaupt auch die weibliche Energie in einem Menschen.
Ja, richtig.
Die weibliche Seite immer weicher wird, immer gefühlvoller wird, das ist ganz sichtbar
in der
Umgebung. Ich weiß nicht,
wie absolut, das ist auch mehr als überfällig, in jedem, also sowohl im Mann als auch in Frau. Weil ich meine, die Frauen, die dann männlich als jeder Mann agieren, also so manche Emanzen, ja, sie mussten es vielleicht so machen, um sie durchzusetzen, aber das sind Ärger als die Männer, also und brutaler und härter eigentlich. Also das muss jeder in sich, also das heißt, es geht letztlich darum, und da sind wir eben fast mitten in unserem Thema drinnen, also diese Geschlechterspaltung, die durch den Sündenfall entstanden ist, die aufzuheben letztlich. Schritt für Schritt. Das wird nicht gleich auf der äußersten Ebene passieren, ist klar, es muss von innen her passieren. Das heißt, als erstes und am bewusstesten eben auch im Denken zum Beispiel. Also, dass das einen ganz anderen und viel lebendigeren Charakter bekommen muss, ohne das formende männliche Element sozusagen zu verlieren, das es bis an die Grenze wieder führen kann. Aber es muss auch auferstehen können. Und das heißt, ich muss die Gedanken kristallisieren lassen, können sie sofort wieder auflösen können. Bis zur von mir aus beinhalten exakten Definition es führen und es sofort wieder auflösen und anders, von einer anderen Seite. Wenn ich aber dann bleibe dabei und sage, so ist es für alle Ewigkeiten, dann ist es falsch. Das ist auch der falsche Umgang zum Beispiel mit dem Werk Steiners. Weil er muss das kristallisieren. Aber wenn ich nur die fertigen, erstarrten Kristalle nehme, dann ist es zu wenig. Ich muss sie eigentlich wieder auflösen und selber neu kristallisieren lassen. Die sind eh schon dadurch gereinigt, dass erst durch diesen Prozess sozusagen durchgehen. Also, wie nennt man das? Unkristallisieren. Also je öfter ich was unkristallisiere, also das heißt kristallisieren lasse, wieder auflöse, wieder kristallisieren lasse, mit jedem Schritt wird es reiner und sauberer. Und der Schmutz sozusagen bleibt draußen. Und das ist fast ein alchemistischer Prozess, den ich da im Denken durchführen muss. Also das heißt, je öfter ich im Denken Gedanken kristallisieren lasse, wieder auflöse, wieder kristallisieren lasse, wieder auflöse, umso reiner werden sie, umso durchgeistigter werden sie in Wahrheit. Und was noch an Widersachergreifen drinnen ist, kann ich dann immer mehr ausscheiden daraus, also was an Egoismuskräfte und so weiter sind. Aber das ist ein Prozess, der oftmals wiederholt werden muss. dann funktioniert das. Und das ist viel zu wenig passiert. Also das ist eben ganz krass nicht passiert in der Theologie und das ist bis zu einem gewissen Grad krass eben auch in der Anthroposophie passiert. Dass man sagt, so steht es drinnen, so muss ich das wiedergeben und das darf ich nicht verrücken, obwohl ich es eigentlich eh nicht verstehe. Weil es ist eine kristallene Anschau und der hat mir eigentlich nichts gesagt sozusagen. Und ich muss den Mut haben, ihn wieder ins Heber mit Wasser zu schmeißen, ein bisschen rühren und dann wieder kristallisieren lassen. Dann wird es echt, dann wird es jedes Mal was Neues und was Lebendiges, dann geht es weiter. Und, aber dieser Prozess, dass wir es bis ans Tote, also bis ganz ans Arimanische heranführen, das ist erstens die Bewusstseinsseele erzeugt dadurch. Also Bewusstseinsseele entsteht eben durch die Auseinandersetzung des Ich mit dem physischen Leib. Also diese seelischen Wesensglieder. Wir haben gesagt, diese seelischen Wesensglieder entstehen eigentlich dadurch, dass das Ich unbewusst arbeitet an diesen Wesensgliedern, wobei das da bei der Bewusstseinsseele bereits beginnt umzuschlagen, weil da wacht das Bewusstsein immer mehr auf. Und der erste Schritt, wo das dann deutlich wird, ist, wenn das Bewusstsein sich beginnt, aufs Geistige zu richten und dorthin auch aufwacht, dann merkt man nämlich sofort den Unterschied, welches Denken jetzt ans Gehirn gebunden ist und welches nicht. Das heißt, dann fängt man nämlich wirklich an zu spüren, graubele ich jetzt mit meinem Denken im Gehirn herum oder taste ich eigentlich in den liegenden Äther? Den Unterschied beginnt man dann als erstes, da sind wir noch ganz in der Bewusstseinsseele drinnen. Also das ist eigentlich ab jetzt sofort, spätestens müsste das anfangen. Dass man dorthin kommt. Das ist noch keine Irrsichtigkeit oder so, aber es ist zumindest ein erstes Wahrnehmen des uns umgebenden Äthers. Und als Gegenschlag aber werde ich mir auch bewusst, dass ich, wenn ich bloß intellektuell denke, dass ich eigentlich da am Gehirn herumkratze. Das heißt, ich beginne eigentlich das Gehirn zu spüren. Der Unterschied ist dann ganz krass. Also ich sage dann gern, dass das dann das Kopfwehdenken. Weil man merkt es dann nämlich so stark, dass man dann wirklich fast Kopfweh kriegt, wenn man den Rückschritt, den Rückfall sozusagen erlebt, dass man ein bisschen von dem Äther da draußen spürt und dann wieder ins Gehirn hereinfällt, dann ist das, das ist eigentlich schmerzhaft fast, das ist unangenehm. Also erstens merkt man, wie dem Denken die Flügel gestutzt werden sozusagen, also es wird so ganz sehe, wie wenn ein Vogel, weiß ich nicht, in so ein Teer oder was reinfällt. Also, das Arimanische ist sowas. Weil das Arimanische ist ja nicht einmal wirklich der schöne Kristall, den tät er ja auch nicht zusammenbringen. Den tät er ja nicht zusammenbringen in Wahrheit. Was er könnte, ist, dass das eben zwar dichte, feste Masse wird, aber die keine wirkliche
Kohle.
Ja, so was Kohleartiges, ja, so, also was Amorphes. Weil das Kristalline kommt eben herein als Ende eines Lebensprozesses. Und der Arimann kommt aber dem von unten entgegen, der kann das gar nicht. Aber er erlaubt sich gern das, will das, will auch das sozusagen dieses Kristalline eigentlich haben, weil er selber in der Form gar nicht zusammenbringt. Also der ist eigentlich so ein zähflüssiger Geselle, der Arimann. Das muss man sich eigentlich vorstellen, ist so eine eklige, vertrocknete Gestalt, die so aus einem Asphaltsumpf oder was herausschaut. Da gibt es Asphaltseen oder so.
Bitumen.
Ja, Bitumen, genau. Also so was ist das. So ein Art Wesen ist das. Also. Es ist ja wirklich viel, sage ich, also wenn man jetzt so wegen so Umweltkatastrophen oder was passiert mit, wo das Öl auslaufen, wo dann wirklich die Vögel so drin sind, ist es wirklich ein Abbild des Arimanischen oder was das Arimanische macht mit dem eigentlich fliegenden Gedanken, der lebt. Und wenn das ergriffen wird, das ist genau das, was in uns ununterbrochen passiert. Also, nur nicht. Ja, aber das Das ist das Problem, also und aus dem sich erheben können wieder, das ist die große Schwierigkeit. Und was eben dieses Arimanische aber trotzdem mithilft, hier ist, es entsteht dadurch jetzt auch diese Spaltung Denken, Fühlen, Wollen. Das passiert eigentlich auch in dem Moment, wo, naja, im Grunde in dem Moment, wo das unten erstirbt, dann beginnt sich das komplett zu trennen oben auch. Aber dieser Moment des Sterbens ist aber auch der, wo man ins Geistige aufsteigen. Das heißt, da trennt sich jetzt voneinander, weil das wird, in Wahrheit wird das Denken, Fühlen, Wollen, so wie wir es heute haben, zusammengehalten, nämlich durch das Leibliche da oben. Damit liegt er im physischen Leib auch sehr stark. Der hält es eigentlich zusammen. Und wenn das aber zu stark verhärtet, die Geschichte, dann hebt sie sich heraus. So wie es im Tode auch ist, dass sie das Geistig-Seelische und auch das Ätherische nämlich herauszuheben beginnen. Aber beim Tod geht das alles raus. Und dann bleibt nur das unten zurück.
Auch bei Nullpunkt? Ist es bei Nullpunkt auch der Fall, dass die Trennung stattfindet?
Ja, genau. 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 Und da ist eben jetzt die große Frage, aber ob ich das aus dem Ich zusammenhalten kann oder ob Ariman es geschafft hat, das Ich zu verdrängen, dass es nicht eingreifen kann, dann sind die zwar auch separat, aber ohne Führer, ohne König, der darüber steht. Und dann entsteht sowas wie ein eiskaltes, fühlloses Denken, das völlig abstrakt ist, über Leichen geht, warum, mein Gott, opfert man halt ein paar 100.000 Menschen, ist ja kein Problem, solange es einen nicht selber trifft, kühl kalkuliert, ohne Fühlen, und der Willensimpuls ist auch davon getrennt, also die andere Seite ist dann wieder das abstrakte Denken, das vielleicht wunderbar gescheit ist, aber nie zu einem Handlungsentschluss kommt, also nie irgendwas ausführt. Es war höchst intelligent, wirklich gescheit, aber es kommt nie zu einer Tat. Also das müsste nämlich alles dann in Wahrheit durch das Ich initiiert werden. Und das Problem ist dann, wenn das durch den alemannischen Einfluss passiert, dann kann der zum Beispiel sehr stark die Willenskräfte ergreifen. Auch. Und treibt dann, statt dass das Ich zur Tat führt und dann vielleicht eben, was heißt vielleicht, sogar sicher, wenn es durchs Ich hereinkommt, ist es eigentlich moralische Intuition. Alles, was durchs Ich hereinkommt, ist im weitesten Sinne moralische Intuition. Weil es etwas aus dem geistigen Geschöpf das ist. Und Moral wird jetzt nicht im Sinne einer äußeren Regel, sondern etwas, was eben mit der geistigen Welt in Einklang steht, weil es aus ihr heraus geboren ist. Daher ist es automatisch moralische Intuition, wenn es wirklich aus dem Ich kommt. Aber wenn es der Ariman stattdessen ergreift, dann gibt der Willensimpulse zu seinen Zwecken. Und dann funktioniert das wunderbar, dass das Fühlen interessiert ihn natürlich überhaupt nicht, den Ariman. Mit dem fängt er so ziemlich gar nichts an, da stürzt er eher der Luzifer drauf. Das kann man immer lassen, dass er das tobt die Welt irgendwo zwischendurch aus. Also unter Tags bitte überlegt er, wie es die Millionen scheffelst, egal wie viele Leute umkommen, und tu es auch. Und dann am Abend tobt er halt irgendwo aus, was weiß ich, Sex, Rausch, sonst irgendwas, wie auch immer. Das also ist ja nicht so unverbreitet heutzutage. Bin schon erlernt. Und es ist nämlich auffällig auch, dass bei vielen also solchen Machtmenschen, die an den Schalthebeln sitzen, die beides nämlich der Fall ist. Also das einerseits das Fühlen oder was eigentlich Fühlen sein sollte, dass das also sehr stark von den luziferischen Impulsen ergriffen wird und sie sich da über alles im Grunde hinwegsetzen und da sind sie eiskalt und setzen das aber auch um. Aber da ist das Ich praktisch unbeteiligt. Das hat keine Chance dabei. Das ist irgendwo, schaut höchstens zu müde dabei. Also, da ist der Ausländer, ist aber eben der Ariman. Und aber da hilft dann wieder der Luzifer mit. Der hilft nämlich dann wunderbar, dass wenn jetzt endlich einmal das Ich aufwachen könnte, weil bei der Ariman jetzt sagt, so, jetzt ist einmal Mittagspause, jetzt ist Schluss, dann kommt von der anderen Seite der Luzifer, dass man ja nicht zur Besinnung kommt. Also das ist die große Gefahr. Weil da, wenn diese Trennung da ist, kann nämlich wirklich nur mehr das Ich eingreifen. Da kann jetzt auch nicht mehr die höheren Hierarchien unmittelbar eingreifen. Sie können helfen, aber dann muss das Ich zuerst vorangehen. Weil die höheren Hierarchien können so lange helfen, solange das noch mit dem physischen Leib, Ätherleib, Astralleib zusammenhängt. Da können sie hinein. Also, das heißt, da wird über die leiblichen Wesensglieder, in die höheren Hierarchien hineinarbeiten, kann man das noch ein bisschen zusammenhalten irgendwo und da können sie noch eingreifen. Wenn aber wirklich die Trennung vollzogen ist, dann ist es eigentlich von dem gelöst. Und jetzt käme nur mehr das Ich in Frage. Und ins Ich können aber die Hierarchien nicht einfach von selber eingreifen. Nur wenn ich es zulasse. Und das ist halt dann vorerst einmal nicht so oft der Fall. Also die Leute, die halt vielfach an den Schalthebeln sitzen, da ist diese Trennung sehr stark vorhanden, aber eben unter der arimanischen Inspiration oder unter der arimanischen Führung hauptsächlich. Nicht bei allen, aber bei einem sehr großen Teil. Also da ist natürlich auch die ganze Struktur des politischen Systems, des Wirtschaftssystems, wie es so läuft heute, ist natürlich stark von diesen arimanischen Kräften dahingehend beeinflusst, dass da schon so eine Selektion stattfindet. Das ist ja ein System, das wunderbar funktioniert und frühzeitig Menschen, die wirklich aus dem Ich heraus agieren, möglichst auszusondern und dort gar nicht reinzulassen. Das ist das Problem. Also das ist so eine ganze Maschinerie, die da dahinter steckt, die dahin arbeitet, dass er möglichst die Ich-Menschen, die wirklichen Ich-Menschen von dem Weg wegzudrängen. Also es ist eine gewisse Auslese von Personen, wo einfach das Ich zu schwach ist, im Grunde. Obwohl sie äußerlich vielleicht eben so als mächtige Persönlichkeiten auftreten, aber das sind im Grunde die Widersacherkräfte dahinter, die das so erscheinen lassen. Das heißt, die äußere Erscheinung, die Persönlichkeit, schaut wirklich mächtig aus. Aber die Persönlichkeit ist die äußere Schale eigentlich.
Die Maske.
Die Maske, ja, genau, Persona, die Maske. Da sollte eigentlich das Ich durchschauen und durchtönen. Und das ist aber oft dann nicht der Fall, gerade bei diesen sogenannten großen Persönlichkeiten, sondern dahinter ist die arimanische Fratze dann zu finden.
Und die wirklichen Ich-Menschen wollen gar nicht in diese Ebenen. Das ist auch ein Problem.
Ist auch ein Problem, ja, natürlich, ist auch ein Problem, ja. Ist natürlich auch ein Problem. Weil es sind natürlich die Anfechtungen sind sehr groß. Und weil vor allem wenn ich das jetzt wirklich will, bis zu dem Punkt herkomme, dann muss ich mich wirklich vor die Entscheidung stellen, ob ich so etwas wie einen geistigen Schulungsweg beginne oder nicht. Weil ich bin dort an der Schwelle zum Geistigen. Also in dem Moment, wo dieser Prozess beginnt, also dass ich bis zu dem Nullpunkt gekommen bin und jetzt der Auferstehungsprozess beginnt der Weg ins Geistige hinein. Das heißt, da muss ich aber dann mitziehen können. Da kann ich noch so ein braver Materialist sein, das nutzt mir nichts. Also da muss ich bewusst nämlich bereit sein, also das Geistige nicht nur anzuerkennen, sondern wirklich in die Richtung tätig zu werden, also im Sinne einer geistigen Entwicklung. Die muss ich dann bewusst wollen. Und da spießt es dann oft sehr. Vor allem deswegen, weil ja jetzt natürlich beginnt die Auseinandersetzung zum Beispiel mit dem Doppelgänger und mit diesen Geschichten, die Aufarbeitung des eigenen Karmas. Ja, ich beschleunige es sogar, das Karma, nicht wahr, wenn ich einen geistigen Entwicklungsweg gehe,
heißt das, ich entwickle mich geistig schneller, als ich es würde, wenn ich den Weg nicht gehe. Das heißt aber auch, ich muss mein Karma in einer kürzeren Zeit ausgleichen, als es sonst geschehen würde. Nur wenn ich sage, na gut, jetzt lasse ich mir aber nur 10 Inkarnationen Zeit, um das gemütlich abzudienen, dann ist es im Einzelnen halt nicht so schlimm. Wenn ich jetzt sage, ich will aber das in einer Inkarnation erreichen, was gemütlich in 10 ging, dann muss ich in der einen Inkarnation aber auch das ganze Karma von 10 Inkarnationen sozusagen ausgleichen. Also was ich sonst auf 10 Inkarnationen verteilen würde. Das heißt, die Schicksalsschläge prasseln dann auch. Und da darf man sich gar keine Illusion hingeben. Also das muss nicht immer so sein, dass das äußerliche Katastrophen sind. Also das muss nicht immer schwere Krankheit, Unfall oder sonst was sein. Das können innerliche Krisen genauso sein. Die sind sogar noch schlimmer. Die sind sogar noch schlimmer. Aber die gehen durch und die sind nicht so harmlos, dass man sagt, naja, geistiger Schulungsweg, muss halt mein Karma aufarbeiten und ja, wir gehen brav. Also es ist dramatisch, es ist wirklich dramatisch. Weil man muss sich vorstellen, sozusagen die schlimmsten Dinge, die einem äußerlich einfallen würden, sind eigentlich harmlos gegen das, was dann innere Dramatik ist beim geistigen Schulungsweg. Und das ist aber beinharte Realität. Das ist eben nicht bloß ein ja, imaginatives Bild und das ich so gemütlich anschauen kann, sondern durch die Krisen muss ich wirklich durch. Das, ich meine, wie es im zweiten Drama der Großmeister sagt, das da in der Mittelalterszene so schön, nicht wahr, dass die äußeren Kämpfe ein Bild der inneren Kämpfe sind. Ja, das heißt, man nehme die ganzen Krisen heute und die ganzen Kämpfe alle her, wenn man das alles innerlich bewältigen würde, und zwar in der Intensität, wie es eben passiert, wie es äußerlich ist, ja sogar noch gesteigert, dann gäbe es diese äußeren Krisen alle nicht. Dann wären sie nicht notwendig. Weil sie sind eigentlich, ja in Wahrheit, man kann ja gar nicht einmal jetzt auf die Widersacher schimpfen, die führen das herbei, es ist eigentlich die Gabe der guten Götter, dass dann die Dinge zusammenbrechen. Weil sonst wird nämlich die Widersacher zum Ziel kommen. Also das ist eigentlich immer nur das Verhindern in letzter Sekunde, dass uns die Widersacher ganz erwischen. Dann wird zur Not, also wenn schon gar nichts mehr hilft, wird halt, weiß ich nicht, Krankheit oder Unfälle oder sonst was, dann bin ich schon äußerlich wenigstens gehindert daran, dem ganz zu verfallen. Das ist sehr schmerzvoll, aber immer noch besser, als ich gehe mit Hallo zu den Widersachern rüber, ganz, und komme dort nicht mehr raus. Also das ist das sozusagen die Notbremse. Aber die Notbremse muss ich dann irgendwann einmal lernen, innerlich zu ziehen, ohne dass mich die äußere Katastrophe zwingt. Weil jetzt helfen mir sozusagen äußerlich die guten Götter, die guten Hierarchien, indem sie mir diese Blockaden in Form von Krankheiten, Unfällen, was Gott was entgegenschicken. Aber dann muss ich das mir eigentlich selber innerlich entgegenschicken. Mit genau derselben Stärke, und das ist, erfordert einiges, also darüber lässt sich leichter reden, aber es tun ist nicht so leicht. Und das hält natürlich viele Menschen unbewusst ab, ernsthaft diesen geistigen Weg zu gehen. Weil sie sind zwar knapp dran und sie spüren unterbewusst, dass genau das die Konsequenz wäre. Ins Oberbewusstsein kommst du nicht, aber sie haben einfach eine Panik davor, dass genau das passieren wird. Und das gemütliche Leben ist aber vorbei. Das ist vorbei. Und vor allem, der Weg ist dann nicht einfach umkehrbar, dass ich dann sage, so, jetzt habe ich es aber eh ein halbes Jahr probiert, bin drauf gekommen, eigentlich ist mir das zu wild, die Geschichte. Machen wir die Tür wieder zu. So einfach geht es nicht. Also, wenn ich einmal, es dauert sich eine gewisse Zeit, bis der Weg richtig anspringt, aber wenn ich einmal ein gewisses Stück darauf bin, dann kann ich nicht mehr zurück.
Dann waren wir schon einmal.
Ja, ja.
Da haben wir gesagt, man will es auch.
Man will es auch nicht, ja, ja, natürlich, ja.
Aber kommen die inneren Kämpfe, haben die etwas mit den Zweifeln auch zu tun?
Auch, ja, ja, natürlich, natürlich.
Das
natürlich.
Sind auch ganz
angenehm. Na, das ist ein ganz, ganz wesentliches Element. Ich meine, es gibt irgendwo eine Stelle, wo der Steiner ganz deutlich sagt, selbst ein hoher Eingeweihter zweifelt täglich an der Realität des Geistigen überhaupt. Selbst ein hoher Eingeweihter. Also man muss immer wieder tun. Das ist nämlich immer wieder der Durchgang durch den Nullpunkt. Den muss ich machen, sonst ist das Bewusstsein weg. Und genau da hört es auf. In dem Moment, wo ich am Nullpunkt unten bin, wo ich wirklich da anstoße an der Sphäre Arimans, da ist das Bewusstsein fürs Geistige weg. Da ist es finster. In dem Moment ist es finster. Aber nur mehr das Bewusstsein für das Tote. Da schaue ich eigentlich immer in den gähnenden Abgrund Arimans hinein. Und für einen Moment bin ich blind für das Geistige dadurch. Das geht gar nicht anders. Und ich muss aber immer wieder dorthin und mich immer wieder herausrappeln aus dem. Das ist das Problem. Und das natürlich wirkt es aber danach, das wirkt dann in vielen Zweifeln, ist das jetzt richtig oder ist das eine Realität und stimmt das oder habe ich da einen Fehler gemacht und wie ist es wirklich einzuschätzen? Also das zieht sich durch. Und das zieht sich selbst bei so großen Eingeweihten wie ein Steiner durch. Also man stellt sich das falsch vor und denkt, naja, der ist so hoch, der sieht das alles klar, da gibt es keinen Zweifel, nichts und den kann überhaupt nichts erschüttern. Nein, ganz im Gegenteil, die Erschütterungen werden immer stärker. Die Erschütterungen werden eigentlich immer stärker und die Prüfungen werden im Grunde immer stärker. Nur wächst natürlich auch die Kraft, damit fertig zu werden. Also so weit kann die geistige Welt, also im positiven Sinne, mithelfen heute noch, dass sie uns eigentlich immer nur so viel zumutet oder so viel an uns heranlässt, wie wir im Prinzip auch tragen können. Also, ob es uns dann gelingt, es zu tragen oder nicht, ist trotzdem ein anderes Kapitel. Das ist ein freier Entschluss des Ich, aber es wird schon so in Portionen an uns herangetragen, die für uns im Prinzip verdaulich sind. Also die wir bewältigen können. Aber es ist im Grunde, gerade wenn man energisch einen geistigen Entwicklungsweg anstrebt, immer am Maximum. Es ist immer ein Limit irgendwo. Es ist immer gerade das, was man noch schaffen kann, wenn man es schafft, nämlich gerade einen entscheidenden Schritt jetzt weiterzugehen. Also es ist immer so eine, im Grunde eine leise Überforderung. Den liebe ich, der Unmögliches begehrt. Das ist immer das, wo ich sage, gut, dazu, für die Aufgabe erreichen eigentlich meine Kräfte, so wie ich es habe, jetzt nicht. Und trotzdem müssen wir es tun. Und im Tun, den Weg angehen, kommt genau das Maß an Kräften dazu, das notwendig ist, um es doch schaffen zu können. Also es ist sozusagen wirklich mit allerletzter Reserve nur geht's. Es ist nie auf der bequemen Seite, es ist wirklich immer an der Grenzlinie. Dort geht's entlang. Also so weit kann uns auch jetzt noch von außen her die geistige Welt sozusagen unterstützen, dass sie dieses Maß uns zugesteht.
Aber dann, wenn man es geschafft hat,
ja,
man spürt die eigene Größe, die Energie, die zugefügt wurde.
Natürlich, ja, natürlich, ja, natürlich.
Das ist die Freude, der Lohn.
Natürlich, ja, natürlich, natürlich, ganz klar, weil an dem wächst man und den Zustrom spürt man. Also, und das ist auch ganz klar, dass es so sein muss, weil es kann nicht sein, naja, auf dem und dem Entwicklungsniveau bin ich jetzt und mit dem tue ich halt jetzt, aber ich bleibe immer auf dem Niveau stehen. Geistiges heißt immer weiter produzieren, wachsen und dadurch an die Welt etwas weitergeben können auch. Also im Geistigen kann es nie den Stillstand geben. Sagen, gut, mit dem Niveau bin ich zufrieden, ich muss nicht Spitzenbeamter werden, mittleres Beamtentum erreicht, ich erfülle meine Aufgabe hier bis zur Pension. Das geht ihm halt im geistigen Streben nicht, sondern die Aufgabe ist immer, die nächste Etage zu bewältigen. Also nur dann, in dem Moment, wo ich stehen bleibe, ist der Geist weg. Dann ist eigentlich das Geistige nicht mehr tätig in Wahrheit. Und dann geht es letztlich bergab, richtig. Richtig, dann ist nämlich nur mehr möglich der Verfall. Das ist die einzige Bewegungsmöglichkeit, die es gibt. Also daher ist es immer eine gewisse Überforderung so im ersten Moment. Weil es immer heißt, ja, aber dazu musst du das und das noch dazu gewinnen. Dann mit dem kannst du es lösen. Also das ist die Aufforderung dazu. Ja, das ist also ein sehr gefährlicher Moment, also wenn diese Trennung von Denken, Fühlen und Wollen passiert. Und wie wir gesehen haben, also sie passiert sowieso. Wir sind einfach in dem Zeitalter drinnen, wo sie passiert. Bei Einzelnen ist es schon der Fall. Wenn das Ich dabei sein kann, ist es gut. Wenn es nicht dabei sein kann, ist es ganz schlecht. Dann sind das also gerade die Opfer Arimans sind und die dann an den Schalthebeln sitzen, womöglich also wo es die Entwicklung in die negative Richtung getrieben wird. Also das heißt, es ist heute eigentlich keine Frage, meine, ja, ist das ein luxusgeistiger Entwicklungsweg oder so. Es ist eigentlich eine Notwendigkeit in unserer Zeit.
Aber du hast mir jetzt eine Illusion total gestrichen.
Ja.
Ich habe oft Sehnsucht gehabt nach einer Zeit, wo es ruhiger wird, wo ich zur Ruhe komme.
Ja, das ist eine relative Illusion, ja. Ja, das in irgendeiner Form bedeutet das Steigerung der Aktivität. Also das, ich meine, da kann man äußerlich ganz ruhig sein, deswegen trotzdem. Das hat nichts mit Hektik jetzt zu tun im äußeren betriebsamen Sinn. Aber es, ich meine, in dem Moment, wo ich die Tätigkeit loslasse, bin ich aus dem Geistigen draußen. Geist ist die ständige Tätigkeit, die sich steigernde Tätigkeit eigentlich. Also nicht nur gleichbleibende, sondern sich von Schritt zu Schritt steigernde Tätigkeit. Das ist einfach das Wesen des Geistes. Der Geist ist nicht etwas, was ich ruhig als Gegenstand fassen kann. Er kann sich nur so schnell bewegen, dass es äußerlich schon wieder wie eine Ruhe ausschaut. Wenn ich irgendwas schnell schwinge, schaut es aus, als wäre da ein Kreis. Im Wald, obwohl ich nur einen Stein oder eine Kugel oder irgendwas schleudere. Aber das ist nicht wirklich was Starres, sondern in Wahrheit schaut es nur so aus, wie eine rasende Bewegung dahinter ist. Und so ist es im Geistigen. So ist es im Geistigen. Also das ist dahinter. Und man muss sich auch bewusst sein, also wenn man sich auf selbst nur ein Studium der Anthroposophie oder überhaupt irgendeines geistigen Weges nur mal so rein theoretisch einlässt. Wenn man eine Zeit lang einfach etwa die Schriften Steiners liest und sich wirklich beschäftigt damit, fängt die Entwicklung bereits an. Da muss ich noch gar nicht meditieren und noch gar nicht in irgendwelche Klassenstunden vielleicht gehen oder irgend sowas. Es geht los, also es ist so ganz ist das nicht aufzuhalten. Ich meine, das ist am Anfang noch Pomali, wie man in Wien sagt, also noch langsam, aber es wirkt trotzdem in die Richtung. Und das heißt, man muss also aufpassen, was mit Denken, Fühlen und Wollen passiert. Und wenn man nämlich jetzt dann wirklich an die Schwelle herankommt, sehr interessant, was dann Steiner da darüber erzählt. Wie die Perspektive nämlich jetzt weitergeht. Also mit dem Denken, in dem Moment, wo das jetzt beginnt, wirklich ganz selbstständig zu werden und sich das ein bisschen vertieft, dann hat man nämlich ja erstens einmal das Gefühl, aha, jetzt tauche ich wirklich in den Weltenäther ein. Also ich beginne ihn zu spüren dann wirklich. Weil es beginnt sich eben jetzt zu lösen, es beginnt dieser Auferstehungsprozess, also es ist durchgegangen durch den Nullpunkt, beginnt sich zu lösen, beginnt also den Äther zu betasten da draußen. Das ist einmal wunderschön und das wurdelt und man bekommt reiche Inspirationen, dass nur so Hören und Sehen vergeht im Grunde, obwohl man es trotzdem ganz wach miterleben kann, nur eine immense Schwierigkeit hat, das herunterzubringen und das in einen geraden Satz hineinzufassen, weil das alles nicht genügt, weil es eben in ununterbrochener Bewegung eigentlich ist und ein Satz, den ich niederschreiben will, der lässt sich nicht mehr bewegen. Also das ist, und der will aber schon, während ich den schreibe, eigentlich schon wieder ein ganz anderer werden. Also das ist unheimlich mühsam. Aber gut, das geht, na, das wird immer mehr. Und das geht aber immer mehr in die Weite hinein. Also das heißt, mit der Zeit komme ich in einen immer weiteren Bereich hinein und ich habe so das Gefühl, das Denken fliegt da wirklich in die Ätherwelt nämlich hinaus. Und da ist schon wieder dann gleich das nächste Problem, damit fängt schon wieder das Bewusstsein an, Schwierigkeiten zu bekommen. Je mehr das in die Weite geht, desto mehr verliert sich das. Das ist wie so etwas, was dann zum Nebel zerfließt daraus. Das war, zuerst ist das noch so eine reiche, sehr intensive Denkbewegung, die ich erlebe, und das wird immer mehr, 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 aber irgendwie immer ferner, immer unscharfer, immer, also es verliert sich irgendwo. Das ist einmal die eine Gefahr, also dass man das Gefühl hat, es flöge einem das Denken in die Weltenweiten davon. Also das heißt, ich komme schon wieder fast nicht nach mit dem Bewusstseinsentwickeln. Ich muss eigentlich sofort schon wieder hinein und verstärken diesen Kristallisationsprozess. Also wieder auf Golgatha gehen, wieder dort den Tod durchmachen, sozusagen wieder bis ans Gehirn heran, kristallisieren, durchgehen. Mit jedem Mal wird nämlich das Bewusstsein stärker. Was im Übrigen auch einer im großen Stil jetzt gesehen, einer der Triebmotoren ist, dass wir immer stärkeres Bewusstsein von Inkarnation zu Inkarnation entwickeln, weil der stärkste Bewusstseinsimpuls ist der im Moment des Todes. Da entsteht ein ganz starkes Bewusstseinslicht. Das kann sogar so stark sein, dass es einen im Moment blendet und dass man eigentlich im Moment einmal gar nichts sieht. Es kann so stark sein, aber trotzdem ist es da, diese Bewusstseinsstärke nehmen wir mit, und unser Bewusstsein ist heute deswegen im Vergleich zu dem früheren Menschen, nämlich unser Ich-Bewusstsein, im Vergleich zu dem früheren Menschen deshalb so stark, weil wir einfach schon durch viele Tode durchgegangen sind. Also mit jedem Tod legen wir etwas zu an Bewusstseinskraft. Und im Kleinen gilt das jedes Mal, wenn wir also so einen lebendigen Gedanken kristallisieren lassen, ihn bis zum Toten gehen lassen und dann wieder auferstehen lassen. Also das ist im Kleinen, sind das die Impulse, die das Bewusstsein stärken. Das heißt, in dem Maße, wo das Denken mir davonfliegt in die Ätherwelt, muss ich immer stärker noch kristallisieren lassen und wieder auferstehen lassen. Das heißt, da kommt dann das hinzu, genau, ich glaube, ich sehe keinen Lärm mehr. Ja, sonst erstickt man noch und heiß ist es auch. Da kommt es jetzt dazu, dass nämlich auch da der richtige Intellekt, der präzise logische Intellekt, durchaus seine Aufgabe hat. Der ist zwar eigentlich ein tötendes Element, aber ich darf mich nicht begnügen jetzt wieder nur mit dem, also ich bin im lebendigen Denken und schwimme da wunderbar mit und bekomme 100.000 Inspirationen am Anfang. Ja, aber mit der Zeit verflüchtigen sich die in die Welt und das Bewusstsein kommt nicht mehr mit. Das wäre zwar eigentlich viel reicher, aber Nebel, 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 ich sehe eigentlich nichts mehr. Vielleicht ein hellstrahlender Nebel, aber er nützt mir nichts. Also da muss ich gerade erst recht zum ganz banalen Intellekt zurück und jetzt das bisschen, was ich noch festhalten kann, wirklich durchkristallisieren lassen. Den Mut haben, es herunterzutragen, ganz bis fast sozusagen zur toten Definition herunter. Nur um sie im nächsten Moment wieder aufzulösen.
Wie also, ist das im Praktischen?
Naja, im Praktischen geht es. Wir haben es in den Mysterien dran, einen sehr schönen drinnen. Da ist es nämlich von Steiner in gewisser Weise so vorgebildet. Wir fangen an, einfach einmal zu tun und aus dem Wort heraus zu erleben. Und ich sage immer, denkt nicht viel nach darüber, was es wird. Wir werden schon irgendwann mit der Zeit verstehen. Und genau das kommt. Also ich bin im Erleben drinnen, ich bin eigentlich in dem Ätherischen drinnen, das da drinnen wirkt. Und von dort kommt die Inspiration auch herein. Das ist wirklich eine ganz reale Inspiration, wobei wir eine handfeste Inspirationsquelle haben, nämlich den Text selber. Also wir sind nicht angewiesen, dass jetzt unmittelbar da irgendwer flüstert, sondern wir haben eine Hilfe, wir haben eine Brücke dazu, also weil der Text selber diese Inspiration vermittelt. Gut. Aber irgendwann muss das Ziel sein, dass wir im Grunde jeden einzelnen Satz den auch ganz klar gedanklich verstehen. Und was ich auch bemerke im Laufe des Tuns, die Sätze werden immer verständlicher. Noch nicht durchgehend überall, manches plätschert noch vorbei, wo man sich denkt, selbst wenn wir jetzt ansteigen, weiß ich nicht genau, was du gesagt hast, weil es nämlich auch daran liegt, wie ich es formuliere, wie ich es gestalte. Und das kann ich aber eben aus dem Intellekt heraus gar nicht, aber indem ich es öfter tue, führe ich diesen Kristallisationsprozess eigentlich durch und hole es herunter. Und irgendwann am Ende, und es kommt immer wieder dann so einzelne Satzsätze oder Absätze, die dann bereits ganz klar sind, wo man als Zuhörer einfach unmittelbar, indem man es hört, es versteht, weil es jetzt ganz gedankenklar auch gestaltet ist. Das heißt, da ist jetzt das Erleben drinnen wirklich bis zum klaren Gedanken gestaltet und da liegt wirklich ein wunderschöner Kristall da.
Zum Schluss. Ich selbst auch sagen kann, als Sprechende oder als
Sprechende, ja.
Das verstehe ich jetzt.
Ja, im Moment genau.
Ist in diesem
Kristall
drinnen, oder?
Genau. Ja, wobei ich dazu sagen muss noch, ich als Sprecher oder du als Sprecher bist der Letzte, der das mitkriegt. Da kriegst vorher, das kriegst vorher das Publikum mit. Das ist nämlich das Interessante. Weil da du mit dem Tun beschäftigt bist, hinkst immer ein bisschen hinten nach. Also der es betrachten kann oder hören kann, eben tut sich eine Spur leichter. Also du kriegst das vielleicht erst bei der nächsten Vorstellung mit, dass das jetzt klar ist. Das Publikum hat es vielleicht schon bei der Vorstellung davor gehört. Oder ein Teil davon, weil es hängt natürlich jetzt trotzdem auch vom Wachheitsgrad des Publikums natürlich ab. Aber das liegt in den Texten Steiners zum Beispiel drinnen. Das liegt zum Beispiel bei Goethes Faust Teil 2 nicht drinnen. Da ist das Lebendige drinnen, dieses sich metamorphosierende, lebendige Denken und Gestalten ist drinnen. Aber vom Text her selber funktioniert die Kristallisation nicht. Also da muss ich dann noch sehr viel aktiver als Schauspieler, als der Wert, der sich damit beschäftigt und wahrscheinlich auch manches zum Verständnis herantragen. Und es ist wahnsinnig schwer, das oder fast Unmögliches aus dem Text selber heraus zu holen, wenn ich nicht irgendeine Hilfe dazu habe. Bei den Mysteriendramen brauche ich im Prinzip gar keine Hilfe von außen. Ich muss eigentlich gar nichts über Anthroposophie wissen, null. Alles, was dazu notwendig ist, ist dort drinnen. Weil der Steiner das eben geschafft hat, das bis in den Text hinein zu kristallisieren. Da ist es angelegt. Nur wir müssen es trotzdem nachvollziehen, diesen Prozess. Wir müssen ihn selber gehen. Aber es ist so gestaltet, dass es eine Hilfe dazu gibt.
Das ist ja zu Ende bei den Wochenspielen dann auch.
Ja, ja.
Dann ist man jahrelang und dann denkt man, oh, jetzt verstehe ich nicht mehr.
Ja, das ist genauso. Das ist genauso. Und sie sind eben genauso angelegt, auch dass sie im Grunde nicht leicht verständlich sind. So, man liest, denkt sie, ist das überhaupt grammatikalisch richtig? Ist das ein deutscher Satz? Oder? Keine Ahnung, was er meint. Die Worte kenne ich zwar alle, aber in dem Zusammenhang. Irgendwie eine ferne Ahnung, aber wirklich so im Detail eher nicht. Und das ist genau das Wesen dieser Sache, dass also nämlich oft durch so einen Prozess, ich muss es lebendig in mir machen, kristallisieren lassen. Der Kristall ist aber noch sehr unvollkommen, der ist noch sehr, sehr, sehr schwach ausgebildet. Der ist noch nicht sehr reich in Formen gestaltet. Wieder auflösen, wieder lebendig machen, wieder kristallisieren lassen. Das passiert einfach, indem ich öfter den Text lese und arbeite damit sozusagen. Weil es geht ja gar nicht anders, als dass es irgendwo auch durch den Intellekt durchfließen lässt. Den können wir ja eigentlich in der Regel gar nicht so völlig ausschalten. Irgendwie verstehen wir es ja doch irgendwas, nur um zu verstehen, dass ich eigentlich nichts verstehe, aber immerhin, soweit ist es. Und das heißt, ein gewisses Kristallisieren ist immer dabei. Und wieder lebendig machen. Und wenn das oft, vielleicht jahrelang, viele Jahre lang, passiert, dann beim einen oder anderen plötzlich sonnenklar. Und man sagt, ja, eigentlich klarer kann man es gar nicht formulieren, was ich vorher mir gedacht habe, bitte, was ist das für ein Satz? Das ist ein böhmisch-chinesisch oder sonst was. Verstehen wir Bahnhof. Und dann irgendwann ist es eigentlich ganz präzise und klar und wo alles am richtigen Platz nämlich weil da selbst die Feinheiten Bedeutung haben. Man kann so oft manchmal, was vorher sagen, aber später sagen, das ist da drinnen nicht. Da ist jedes genau an seinem Platz dann. Weil das ein Entwicklungsprozess ist. So wie die Blüte nicht unten schon herauskommen kann, aus dem Samen gleich direkt, sondern da muss dazwischen noch was passieren. Und so kann ich nicht einfach jetzt die Blüte nehmen und da runtersetzen, so kann ich da nicht ein Wort nehmen und ja nicht einmal umstellen, obwohl es vielleicht grammatikalisch möglich wäre. Das erklärt, warum manchmal Steiner so komische grammatikalische Wendungen hat, wo man sich sagt, ein bisschen eigen ist der Stil manchmal schon. Viele sagen das, manchmal ist es schon ein bisschen eigen, der Stil. Das liegt aber genau daran. Weil da muss so ein gewisses Hackerl oder irgend sowas eben drinnen sein, wo man sagt, eigentlich könnte man das doch flüssiger schreiben. Dann wird es leichter lesen, nämlich der Text. Aber dann hast du nichts davon. Dann hast du bloße Information. Dann hast du einen reinen Gedankeninhalt. Ja, dann sagst du, aha, ja, ist interessant, was er da gesagt hat, aber wirken tut es dann nicht. Weil dann fehlt eben dieses lebendige Element. Also ich muss es ganz ins Lebendige bringen, aber wieder kristallisieren lassen. Und da ja einerseits eben das Wort, das Opfer des Intellekts, von dem ich öfters gesprochen habe, also wenn ich ins geistige Erleben komme, wie muss ich wirklich einmal den Intellekt völlig beiseite stellen. Ich muss mir einfach völlig unbefangen, fünfte Nebenübung, mit völliger Unbefangenheit, völliger Vorurteilslosigkeit darauf einlassen und schauen, was dabei rauskommt. Und wenn ich sage, ich verstehe eigentlich vielleicht 1% oder erlebe noch sehr unscharf erst, was verstehen ist noch gar keine Rede, sondern irgendwas erlebe, es berührt mich zumindest. Ist schon für den Anfang genug. Wenn ich das öfter mache, wird es mich noch mehr berühren und es wird mehr Konturen bekommen. Und wenn ich das oft genug gemacht habe, dann wird aber auch immer bedeutender wieder, es mit dem Intellekt zu fassen. Und in eine ganz klare Gedankenform auch zu bringen, es eben kristallisieren zu lassen. Also dieser Prozess des Opfers des Intellekts ist auch ein immer wieder durchzuführen, denn die muss man aber auch immer wiederholen, weil sonst kann ich das nächste Mal nicht wieder was opfern. Und auch das ist nämlich eine Hilfe, dann nämlich gerade im Moment des Opferns auch. Also um ins Lebendige hineinzukommen, je mehr ich eigentlich anstrengen muss, den Intellekt zu opfern, weil ich mehr entwickelt habe. Es ist nämlich viel schwerer. Wenn ich dumm bin, brauche ich nicht viel opfern an Intellekt. Wenn ich aber einen sehr logisch geprägten, präzisen Verstand habe, dann fällt es viel schwerer, den einfach beiseite zu schieben. Also da ist das Opfer eigentlich größer und wertvoller auch. Und mit jedem dieser Entwicklungsschritte, die ich da mache, wächst auch die Fähigkeit dieses Intellekts in Wahrheit. Das ist nämlich das Interessante, dass man dann da auch viel präziser wird. Und mit viel weniger Mühe trotzdem logische Zusammenhänge erkennt, ohne sie ableiten zu müssen. Das ist nämlich das Interessante. Weil ich überschaue einerseits das Ganze, kann es aber jederzeit in logische Stufen gliedern. Und ohne, dass ich jetzt herumprobieren muss, weil ich habe das Gesamtbild vor mir. Ich schaue es eigentlich im Grunde an und sage so, da geht die Linie durch. Während der andere, der den Überblick nicht hat, so, ja, jetzt muss ich mal ableiten, so, also da gibt's jetzt 5 Alternativen, die ist die wahrscheinlichste, die probiere ich mal aus, aha, na, die funktioniert aber trotzdem nicht, dann probiere ich eine andere aus. Also das heißt, da tappe ich eigentlich wie ein Blinder im Zimmer herum von Gegenstand zu Gegenstand und versuche ein Gesamtbild des Raumes zu machen. Das ist sehr, sehr schwierig und mühsam. Aber da ich aus dem Erleben komme, habe ich das Gesamtpanorama und sehe sofort, da ist der Tisch, da ist der Sessel, da ist das Waschbecken aus. Und der im Finstern tappend das Waschbecken sucht, der wird sich vielleicht 5-mal verirren. Und nein, das ist doch nicht und das ist was auch nicht. Also das ist eben der Unterschied. Also man wird dann eben auch im logischen Denken in Wahrheit schlagfertiger, viel schlagfertiger, viel zielst, viel treffsicherer. Das ist eigentlich nicht das Problem. Also man braucht wirklich beides. Und wenn ich das habe, mit jedem dieser Kristallisationsprozesse wird eben das Bewusstsein wacher und umso weiter kann ich mit dem Denken, das jetzt hinausfliegt in die Ätherwelt. Umso weiter kann ich mit dem Bewusstsein mit, ohne dass es mir jetzt in einen totalen Nebel verschwindet, weil einfach bildlich gesprochen den Radius meines Bewusstseins auch ausdehnen kann. Weil das Problem ist, ich habe halt einen gewissen Bewusstseinsradius und das Denken fliegt aber jetzt da raus langsam aus dem. So am Anfang geht es noch, das entspricht beim Bewusstseinskreis, wenn es ganz nah noch ist, da geht es noch leicht. Aber wenn es sich ausdehnt, ist plötzlich der Bewusstseinsumkreis viel zu klein. Und den muss ich ausdehnen. Und das wird mit diesen Kristallisationsprozessen passiert das. Also daher immer ganz wichtig, auch über das Geistige zu sprechen. Ja, nicht nur zu anderen, eigentlich auch zu sich selbst. Es ist schädlich, wenn ich so schwammig tue irgendwie. Solange ich es nicht schaffe, es in ganz klare, auch logisch verständliche Worte irgendwie zu fassen. Aber wenn es natürlich anstrengend ist, ist schon klar, es steht trotzdem an einem Publikum oder so Herausforderungen. Aber es muss in sich ganz klar und ja nüchtern fast erfassbar auch sein. Trotz all der Begeisterung, die dahinter ist. Aber nicht so wie wegreißen, ja, Begeisterung und wo, Herz und Ding, aber Kopf, da verschwimmt alles. Dann geht es nämlich sofort ins Luziferische. Dann freut sich der Luzifer und sagt, ja, hol mir nur Früchte aus dem Geistigen, bin froh, wenn ich es kriege. Weil die hat er dann. Also das ist nämlich genau das Christliche dann im Denken auch drinnen. Dann halte ich nämlich da zwischen dem Ariman und dem Luzifer das Gleichgewicht. Wenn ich ins lebendige Denken gehe, komme ich eigentlich immer ein bisschen in Luzifers Bereich hinein. Weil das ist der Bereich, wo er jedenfalls auch irgendwo mitmischt. Und wenn ich kristallisiere, komme ich an Arimans Reich heran. Und ich muss mit beiden spielen. Bis an beide Grenzen muss ich immer gehen. Wenn ich einseitig bei einer bleibe, so, ja, endlich lebendiges Denken, wunderbar, ja, dann freut sich der Luzifer. Ich muss auch wieder zurück. Aber da darf ich auch wieder nicht stehen bleiben. So, ja, endlich, jetzt habe ich es begriffen, ich weiß, was Anthroposophie ist. Kind, Leitsätze oder sonst was, da steht es kompakt drinnen und jetzt habe ich es, fertig. Dann ist er tot. Dann ist es tot nämlich. Da ist es zwar sehr lebendig, aber nicht bewusst genug. Da war jetzt schon sehr bewusst, aber tot. Also da sehen nur mehr den Leichnam des Denkens oder des Geistigen. Also im Grunde eine gigantische Aufgabe, die damit verbunden ist. Weil Luzifer und Ariman, das sind ja gewaltige Mächte, muss man dazu denken. Also jetzt ist es sowieso schon schwer genug, da ins Lebendige zu kommen, das wieder klar zu kristallisieren, als ob man nicht damit genug zu tun hätte. Bei jedem dieser beiden Extrempole warten die Herrschaften und lecken sich alle Finger ab, ob sie nicht da was erhaschen können. Also das kommt dann noch dazu. Naja, vielleicht noch kurz, wie schaut es mit dem Fühlen aus? Ist nämlich auch sehr interessant. Also das Fühlen wird selbstständig. Das Fühlen ist sehr verwandt mit dem Traumesweben. Im Grunde ist das ein und dasselbe, also was wir unter Tags als Fühlen erleben, ist in der Nacht, spiegelt sich im Traum als Erleben wieder, also hat auch denselben Bewusstseinsgrad, es wird nur unter Tags dieses Bilderweben, das im Fühlen eigentlich drinnen ist, halt übertönt durch die sinnliche Wahrnehmung, dadurch erleben wir es nicht bewusst. Also in das tauchen wir hinein und was da drinnen lebt an Bildern, da sind natürlich auch sehr stark hineinverwoben Erinnerungsbilder. Also wir kommen in die Erinnerungssphäre hinein, auch mit dem Fühlen. Im Fühlen wirkt immer was mit aus der Erinnerungssphäre. Und in die komme ich immer tiefer hinein, wenn jetzt diese Trennung stattfindet von Denken, Fühlen und Wollen. Das heißt, ich tauche immer mehr einmal zunächst ein in das, was mein Erdenleben betrifft, was ich dann gezielt schulen kann durch die tägliche Rückschau und solche Dinge, also diese Übungen, die Steiner angibt, also am Abend so wirklich möglichst bildhaft, zumindest auf wichtige Ereignisse des Tages zurückschauen, wie sich das abgespielt hat, womöglich sogar so zurückzuschauen, dass man wirklich diese Dinge rückläufig erlebt. Also weiß ich nicht, ich esse die Suppe normal einen Löffel so heraus, jetzt erlebe ich den umgekehrten Vorgang. Eigentlich kommt der Löffel aus dem Mund heraus. Der Herr Doktor hat das oft auch geschildert, das Beispiel. Aber bei allen, also den, von der Rückseite aufrollen, das Ganze.
Das ist einiges ausgeschüttet
im Mund. Ja, genau. Genau. Oder ein Drama rückwärts erleben, sich vorstellen, wie ist das, wenn ich es von rückwärts erlebe. So, also mit dem Schluss fängt es an und jetzt geht es zurück bis zum Anfang. Oder auch die Übungen, die wir in der Sprachgestaltung machen, da manchmal die ersetzen unsere Vokalsprüche mit den Vokalen ersetzen und zurück es zu sprechen. Es ist in Wahrheit eine Übung in die Richtung. Nichts anderes, harmlose. Aber es ist alles verpackt darin, diese Dinge. Und wenn das noch stärker wird, hat man jetzt mit der Zeit das Gefühl, das ist interessant, dass ich eigentlich über den Geburtsmoment hinauskomme. Also zuerst einmal ist es schon sehr einschneidend, dass ich irgendwie mit dem Fühlen hinauskomme über den Zeitpunkt einmal, wo ich mich als Ich zurückerinnern kann. Das ist also so, weiß ich nicht, 3 Jahre ungefähr, also in der Größenordnung. Davor wissen wir normal nichts. Das heißt, die Rückerinnerung geht jetzt einmal dort hinein und dann wirklich vor die Geburt ins Vorgeburtliche hinein. Und zunächst einmal sehr gefühlsmäßig, ist nicht gleich so, dass so, ah, da war jetzt das und dann bin ich jetzt jetzt bin ich in der geistigen Welt, wie es vor der Geburt war, und da waren jetzt die Verstorbenen bei mir oder andere Seelen, die jetzt auch mit mir geboren werden sollen. So schnell geht es nicht. Das ist einmal immer ein gefühlsmäßiges Erlebnis, aber von dem man deutlich empfindet, das hat nichts jetzt mit dem zu tun, wie ich auf Erden bin, sondern das ist davor. Also ich gehe eigentlich hinter die Geburt zurück mit dem Fühlen. Das ist das Nächste. Also ich tauche eigentlich ein in den, nämlich insbesondere in den Zeitraum, der zwischen der letzten Inkarnation und meiner jetzigen liegt. Also ich komme nicht ganz bis an die letzte Inkarnation heran, aber diesen Zwischenbereich, also den ich da durchgemacht habe, das steht dann empfindungsmäßig sehr, sehr, sehr deutlich davor. Und ist dann letztlich auch das Tor, wenn ich jetzt die geistigen Übungen stärker mache, ist das Tor, etwas zu erfahren, dann wirklich konkreter, auch welche Wesenheiten, wem bin ich da begegnet. Aber das ist schon wieder ein sehr weiter Weg. Naja, und dann, was ist mit dem Wollen? Mit dem Wollen passiert nämlich genau das, was der Capesius da schildert, so im Grunde im 10. Bild, und was sie aber schon vorher, vor der Rückschau ins Mittelalter, also im 2. Drama ankündigt: ich komme in die vergangene Inkarnation zurück. Ohne Fühlen, fühllos steht er dem gegenüber, es ist ganz, ganz typisch. Also er betrachtet das wie ein Bild, eigentlich geht mir das im Grunde so nicht wirklich was an, ich schaue es halt nüchtern an im Grunde. Ich sehe mich dort, ich sehe die anderen dort sozusagen, aber es regt mich eigentlich gar nicht wirklich auf. Ich meine, was ihn dann aufregt, ist erst der Moment, wo er dann wieder zurückkommt in die Gegenwart. Dann plötzlich wird das alles sehr aufregend, aber eben weil das Fühlen geht da gar nicht mit. Es geht im Grunde gar nicht das Denken auch mit. Es geht das Wollen mit, aber es wird so konkret, dass wirklich diese Gestalten der damaligen Inkarnation dann hervortreten. Und das machen wir für heute vielleicht als Schlusspunkt, weil da schließt sich jetzt dann ein großes Ding an. Wenn ich dort herankomme, das ist also im Drama jetzt gar nicht so sehr beim Capesius geschildert, aber es ist sehr stark geschildert beim Johannes, der ja eigentlich auch diese Rückschau erlebt. Also die Rückschau erlebt der Capesius, der Johannes und die Maria. Also die erleben das bewusst auf jeden Fall. Also haben die gleiche Rückschau. spielt sich aber bei allen anders ab. Und beim Johannes kommt genau das heraus, die Begegnung mit dem Doppelgänger dann. Der Doppelgänger, in dieser Form der Doppelgänger ist das, also was an Unerledigtem aus der früheren Inkarnation oder aus den früheren Inkarnationen herüberkommt. Das heißt, bevor ich dort nämlich eintauche in ein Wahrnehmen dieser früheren Inkarnation, kommt sehr gerne oder kann sehr leicht kommen diese Begegnung mit dem Doppelgänger. Nicht überall, wie sie zeigt, beim Capesius ist keine Rede davon, also da zeigt er sich gar nicht, der Doppelgänger.
Ja, schon ein bisschen, da wo er sich fragt, wo bin ich?
Naja, schon, ja.
Da ist schon ein
es kommt nicht bis zur Imagination des Doppelgängers wirklich direkt. Also, so weit verdichtet es nicht, das liegt daran, weil beim Capesius einfach eine bestimmte Beziehung zum Luzifer hat, die aber entspannterer Natur in gewisser Weise ist als beim Thomasius. Also, weil der Luzifer kann sowas wieder verhindern, der blendet es darüber, beim Johannes gelingt ihm das nicht, interessanterweise, weil das fängt schon im ersten Bild vom ersten Drama an, am Ende, wo diese, wie heißt sie, die Helena kommt. Wo dann später heißt, er erweist sich später als Luzifer, also hinter der steckt eigentlich der Luzifer, hinter der Helena, die ihm sagt, na, was bist denn da jetzt so niedergeschlagen, so ein geistiger Weg kann doch nicht dann niedergeschlagen machen, mir bringt es nur Freude und es muss doch dir auch nur Freude und Freude und Freude bringen, aber der Johannes erkennt das. Also dass das doch nicht so ist, also dass eben das auch niederschmettern kann, sehr wohl. Der Capesius umschifft es. Der sagt, ja, wenn du das sagst, ist mir das eh nicht so unangenehm. Also, ich glaube es nicht ganz, aber ich will es auf jeden Fall glauben. Also, er lässt sich noch nicht so ganz darauf ein. Dann kommt da also diese Doppelgängerbegegnung nicht. Beim Johannes kommt sie, aber er besteht die Prüfung ja trotzdem auch nicht. Also, aber jedenfalls kann das sehr leicht gerade an dem Punkt kommen, wo wir mit dem Willen jetzt hinüberkommen in die vergangene Inkarnation, weil dann begegnen wir genau dem, was von dort her rüberkommt, das ist ganz klar. Von dort her kommt nämlich der Doppelgänger im Grunde. Von dort her kommt er, also das sind diese Eigenschaften aus der letzten Inkarnation, wobei das Doppelgänger Thema, wir werden das nächste Mal noch ausführlicher darüber sprechen, natürlich noch sehr unterschiedliche Aspekte hat, weil so einfach ist es auch wieder nicht, dass der Doppelgänger ist. Es gibt verschiedene Doppelgänger und die sehr unterschiedliche Ursachen haben können. Es gibt also einen arimanischen, einen luziferischen Doppelgänger und den haben wir alle in uns. Und das ist aber nicht jetzt genau identisch wieder mit dem, der da aus der Inkarnation herüberkommt. Also das heißt, man kann da verschiedenen Bildern begegnen, die ganz unterschiedliche Ursachen haben. Aber ihr seht daraus auch, wie schwer das ist, wenn wirklich jetzt solche Imaginationen einmal auftauchen. Und der Doppelgänger-Imagination kann ohne weiteres auch bei Menschen auftreten, die keinen geregelten Schulungsweg gehen. Darum kommt es in der Dichtung als Motiv oder auch in der Musik oder so immer wieder mal vor, findet man immer wieder so Sachen, wo deutlich Doppelgängerbegegnungen geschildert werden von Menschen, die zwar sich geistig irgendwie beschäftigt haben, aber weit davon entfernt waren, gezielt jetzt einen geistigen Schulungsweg zu gehen, die halt Dichter, Künstler, begabte Musiker oder irgend sowas waren und die aus diesem mit dem inneren Kampf zwar natürlich waren mit ihrer vergangenen Inkarnation und dann plötzlich irgendwo den Doppelgänger erlebt haben. Und also das ist aber eben nur die eine Möglichkeit. Es gibt andere Formen des Doppelgängers auch. Wir haben zum Beispiel alle einen arimanischen Doppelgänger in uns, der sich mit uns verbindet vor der Geburt schon und uns kurz vor dem Tod verlässt. Das ist nämlich auch das Interessante. Der verträgt es nicht, mit dem Leib zu sterben. Der muss vorher, aber auch meistens so kurz vor dem Tod, also manchmal vielleicht so Stunden nur vorher oder ein, zwei Tage vorher, je nachdem. Und dann kann er noch sehr lästig werden.
Zum Schluss, bevor er rausgeht.
Bevor er herauskommt, ja. So eine Erscheinung, wieder, wenn man es Mysterium darf, weil da wirklich so viel drinnen ist. Maria im ersten Drama, im dritten Bild, wo sie da dieses Gespräch mit Benediktus hat und er eröffnet, also für welche hohe geistige Aufgabe sie eigentlich ausersehen ist und dass eigentlich mit ihr sich ein hohes Geisteswesen verbinden will, um durch sie eben jetzt in dieser Zeit zu wirken, und wo sie dann diesen Wahnsinnsanfall fast kriegt, also wo sie nämlich vom arimanischen Doppelgänger ergriffen wird. In dem Moment, wo sie mit ihrem Ich sich in die geistige Welt erhebt. Weil was bleibt dann einmal zurück? Dann bleibt der Körper natürlich, der Leib bleibt da. Der Leben tut er auch noch. Aha. SMS. Gut. Der arimanische Doppelgänger bleibt da und der nützt den Moment aus. Der nützt genau den Moment aus und schleudert jetzt dem Benediktus alles Mögliche entgegen. Das heißt, das ist zum Beispiel das, was jederzeit passieren kann, wenn ich wirklich also ins Geistige hineingehe, zum Beispiel in der Meditation hineingehe ins Geistige, kann genau das passieren. Das kann sich dann äußerlich sehr unterschiedlich äußern, aber da hat er für einen Moment, weil es ist eigentlich ein Moment. Weil das Ganze kann sich in Minuten abspielen. Im Grunde spielt sich das Ganze ab, weil in dem Moment, wo sie da eben jetzt diesen Aggressionsanfall oder wie immer man das nennen will, hat, bis sie dann zusammenbricht. In dem Moment spielt sich das ab, also in vielleicht ein paar Minuten oder so. Weil in der geistigen Welt spielt die Zeit sowieso keine Zeit, also theoretisch geht das in Sekundenbruchteilen sogar. Also was die Zeitausdehnung ist, ist eher bestimmt durch das Hier unten, dass sich da jetzt der Doppelgänger für ein paar Minuten, zwei Minuten vielleicht oder eine Minute geltend machen kann. Weil da jetzt in dem Moment, für diesen kurzen Moment, das Ich keine Kontrolle darüber hat. Weil wenn ich ins Geistige gehe, weil das ist dann der nächste Schritt, dass ich wirklich voll bewusst fürs Geistige da sein kann und fürs Sinnliche auch voll bewusst da sein kann. Also das schafft zum Beispiel die Maria in dem Fall noch nicht. Sie geht ins Geistige, aber das Sinnliche ist für den Moment ihrem Bewusstsein entzogen. Und das ist der Moment, wo der arimanische Doppelgänger sie ergreifen kann. Also weil er eh in ihr steckt, weil er in jedem von uns steckt. Also wir könnten als physischer Mensch, wie wir heute sind, gar nicht leben. Er hat sehr viel zu tun, wieder interessant, mit allem, was auf Elektrizität in uns beruht. Das heißt vor allem im Nervensystem und im Muskelsystem. Da spielt nämlich auch die Elektrizität eine Rolle. Das heißt, der Ariman, das ist nämlich dann der Ansatzpunkt, wo er das Denken und den Willen ergreifen kann. Weil das Muskelsystem hat was zumindest mit dem äußeren Willen zu tun und das Denken hat was mit der elektrischen Nerventätigkeit zu tun. Oft von der physischen Seite her gesehen. Und da steckt aber der Ariman drinnen. Aber da wir das alle in uns haben und haben müssen, weil wir haben halt einmal Nerven, die mit elektrischen Impulsen funktionieren und die Muskeln haben auch was Elektrisches drinnen, das ist eben so. Also wenn wir uns verkörpern wollen, müssen wir so einen Körper zur Kenntnis nehmen. Also haben wir auch den arimanischen Doppelgänger drin, weil der kettet sich genau da dran. Und da kommt das Ich in Wahrheit unmittelbar gar nicht heran. Also wir müssen eigentlich immer sogar ununterbrochen mit dem Ariman kooperieren irgendwo. Es ist nur so, normalerweise sollte es eben so sein, dass er unter unserer Herrschaft ist. Eben dieser Doppelgänger. Aber in dem Moment, wo das Ich jetzt herausgeht, dann wird er selbstständig. Das ist dasselbe Phänomen, also was Steiner nennt manchmal, es gibt das Problem des sogenannten ich-losen Menschen bereits. Das ist eben ein Mensch, wo der arimanische Doppelgänger das Ganze übernommen hat und das Ich nicht mehr eingreifen kann. Das ist hilflos irgendwo
da drüber und kann im Grunde nicht eingreifen. Und dann habe ich genau das Phänomen. Und das im Grunde für einen kurzen Moment passiert es jetzt bei der Maria da im dritten Bild, im ersten Drama. Also es ist ganz dramatisch eigentlich. Weil da geht also dieses Leibesgefäß durch sozusagen diese Phase des ichlosen Menschen für einen Augenblick eigentlich durch. Für einen kurzen Moment. Weil das Ich immer rausgeht in die geistige Welt. Und das heißt, sie ist dadurch auch, obwohl sie jetzt wirklich bis richtig hinauf, nicht nur in die Seelenwelt, sondern ins Devachan, in die geistige Welt kommt, dort auch einen Rückblick dadurch kriegt auf eine frühere Inkarnation, ist das noch lange nicht der Endpunkt ihres Entwicklungsweges. Weil, wenn das immer so nur passieren könnte, dass sie nur so in die geistige Welt käme, das wäre gefundenes Fressen für den arimanischen Doppelgänger. Weil der hätte seine Freude mit der Zeit. Weil irgendwann gelingt es ihm dann, das Ich draußen zu halten. Ja, bleib oben, gefällt dir nicht dort. Denn der Luzifer wird dann sagen, ja, aber nimm da den Eingang bei mir, komm zu mir rüber, weil dann komme ich nämlich in die erregerechte geistige Welt eh nicht mehr rein, weil das geht nur, wenn ich wieder zurück kann. Also dann wird das Ich umgelenkt zum Luzifer rüber und der arimanische Doppelgänger ergreift den Rest. Also das heißt, es ist tückisch. Und obwohl also die Maria da die fortgeschrittenste Geistesschülerin ist, aber sie ist in einer gewissen Weise an einer ganz schwierigen Grenze dort, über die sie erst rüberkommen muss. Erst wenn sie gelingt, wach zu bleiben, sowohl für die geistige Welt als auch für die sinnliche Welt gleichzeitig, dann geht's. Das ging früher in den alten Einwärmungsmethoden grundsätzlich nicht. Da war es eben immer, du musst ganz rausgehen, abgesehen davon, dass das Ich sowieso nicht das fünfte Rad am Wagen war. Aber da ging das niemals, also beides gleichzeitig. Und heute muss es immer mehr gelingen. Also das heißt, wenn ich nur so ein Rausgehen habe, dann wird das gefährlich.
Ist diese Rückschau mit dem Willen möglich?
Naja, also, dass man durchkommt bis zur vergangenen Inkarnation, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und zwar eben deswegen sehr, sehr schwierig, weil dieser Doppelgänger, der da auftaucht, egal ob ich ihn jetzt als Imagination sehe oder nicht, aber er ist eine immense Barriere, da durchzukommen. Und nicht nur das, die Gefahr ist riesengroß, dass, wenn man da nicht wach genug dabei ist, stachelt er wirklich also unsere untersten Eigenschaften an. Weil eigentlich, der ist ja aktiv in uns und der stachelt alles das in uns an, was ihm verwandt ist. Er möchte eigentlich in gewisser Weise sozusagen sein damaliges Dasein weiterleben. Und das auch in dieser Inkarnation haben sozusagen. Und im Grunde dadurch alles zunichte machen, was wir jetzt da neu aufgebaut haben oder versuchen aufzubauen geistig, um über die vergangene Inkarnation hinauszukommen. Er ist eigentlich sozusagen vergangene Inkarnation, die aber, wenn wir ihm jetzt die Möglichkeit geben, sehr wohl sagt, jetzt kann ich mich aber da verkörpern, brauche ich nicht das Ich eigentlich wieder ausschaut, das ist jetzt wieder das andere. Also das ist jetzt dieser andere Doppelgänger, der aus der vergangenen Inkarnation kommt, der dann eigentlich sagt, weil das ist wirklich was Wesenhaftes. Das heißt, der kann agieren. Und wenn ich da wieder nicht wachsam bin, dann hat mich der. Und dann lebe ich eigentlich in der jetzigen Inkarnation weiter die alte Inkarnation. Und tue in dem weiter.
Genau, das ist schon etwas an sich mit den Dämonen. Wenn ein Dämon sich hineinsetzt,
ja.
Und der Mensch wird gleich anders.
Ja, natürlich.
Aber meine Frage war eine andere.
Ja.
Du hast gesagt, über den Willen gelangt man zu der Rückschau.
In die vergangene Inkarnation, ja.
Ja, und den Bereich dazwischen?
Ja, das ist übers Fühlen. Also der Bereich dazwischen geht übers Fühlen. Mhm. Also mit dem Denken geht es einmal in den ganzen gegenwärtigen Kosmos hinaus, also in den Ätherkosmos zunächst einmal. Mhm. Das ist also die gegenwärtige Welt, aber in die kosmische Weite.
komme mit dem Denken. Mit dem Fühlen komme ich in die Zeit zwischen der letzten Inkarnation und der jetzigen. Also diesen Durchgang durch die geistige Welt. Komme ich mit dem Fühlen hinein. Und mit dem Willen komme ich in die vergangene irdische Inkarnation hinein. Aber bevor ich die sehe, taucht in irgendeiner Form hemmend oder bewusst oder unbewusst, aber in jedem Fall wirksam dieser Doppelgänger auf. Nämlich dieser Doppelgänger, der bedeutet das, was ich aus der letzten Inkarnation mitnehme, der im Grunde sozusagen das Wesen dieser vergangenen Inkarnation darstellt. Und der das Bestreben eigentlich hat, wenn er die Gelegenheit kriegt, unseren heutigen Körper zu ergreifen und sein vergangenes Dasein weiterzuleben. Ohne sich zu ändern, ohne sich weiterzuentwickeln. Also das, man könnte dann sagen, dann bin ich eigentlich von meiner vergangenen Inkarnation besessen. Im Grunde.
Und wenn man den, sagen wir jetzt, überlistet, ist ja alles Blödsinn, aber wenn man den überlistet oder überwindet, ja, und dann bekommt man eigentlich zu sehen, eben die Gründe für die Geschehnisse der
Jetzt. Genau. Dann wäre ich zunächst einmal in zu entscheidenden Stationen der damaligen Inkarnation hingeführt, mit der also eben die wichtigsten karmischen Aufgaben verbunden sind. Weil es ist also in der Regel nicht so, dass ich jetzt so wie ein ganzes Panorama das damalige Erdenleben von mir habe, sondern so wichtige Knotenpunkte. Da taucht einmal irgendeine Szene auf, die ganz, ganz entscheidend war, wo ich vielleicht noch gar nicht jetzt genau gleich sehe, in welcher Zeit ist das, wo ist das, wie ist das. Weil ich sehe es ja nicht jetzt äußerlich wie eine Filmaufnahme. Also, man erlebt ja von innen, von der Wien-Seite her eigentlich. Und kriegt erst langsam so ein Gespür dafür, wie ist die äußere Situation. Also ich tauche von innen herein, ja. Und, aber ich kriege ein Gespür zumindest, wo wichtige Schicksalsaufgaben sind. Und der erste davon ist das Sehen, noch lange nichts, aber ist schon eine Wirkung davon, wenn ich zumindest anfange zu spüren, wenn ein anderer Mensch begegnet, bin ich mit dem schicksalsmäßig verbunden oder nicht. Das hat eine Wirkung auf den Willen. Da begegne ich, das lässt meinen Willen ganz neutral. Bei einem anderen ist ein Willenselement, Sympathie, Antipathie, alles Mögliche kann sein. Man weiß gar nicht, warum, eigentlich tut man gar nicht, kann man nicht leiden. Warum? Es taucht auf. Und wenn ich nicht bei dem nur, ich kann ihm nicht leiden, stehen bleibe, sondern ein bisschen tiefer gehe, dann wird mir das zumindest bewusster, dass mit dem eine karmische Verbindung ist und dass der gewisse Belastung zum Beispiel hat. Und dass ich mit höchster Wahrscheinlichkeit deswegen nicht ausstehen kann, weil genau weiß, der wird mir jetzt eine Schicksalsaufgabe zuführen, die ihm eigentlich von mir aufgetragen ist im Grunde. Also, weil ich will, dass durch ihn mir jetzt irgendwas entgegenkommt, um das auszugleichen aus der früheren Inkarnation.
Aber im Positiven geschieht das auch, nicht nur im Negativen.
Richtig, im Positiven wie im Negativen. Ganz genau. Also das eröffnet auch Chancen. Das heißt, man wird dann im Willen auch empfänglich dafür, solche Chancen zu erkennen und zu ergreifen. Dann im entscheidenden Moment eben nicht zögerlich zu sein, soll ich nicht.
Sein zu wollen.
Genau, dann sage ich, ja, das will ich. Ich weiß eigentlich noch gar nicht genau, aber ich weiß, das will ich und das soll sein. Ganz, aber nicht jetzt so versponnen, dass man sich in irgendwas hinein theatert, sondern es ist eigentlich ganz unspektakulär. Es gibt Dinge, da sagt man, ich weiß, das muss ich jetzt tun. Ich weiß noch gar nicht genau, warum, aber ich spüre, das muss jetzt sein.
Das ist wieder beigemischt, das Denken. Auch das Fühlen.
Ja, natürlich, natürlich.
Du fühlst und denkst und
natürlich,
fühlst das.
Natürlich, in dem Moment, wo es vom Ich ergriffen wird, da ist ja dann das Ich dabei, dann habe ich wieder alle, weil das Ich ergreift natürlich alle drei. Mhm. Also, und verbindet sie auch wieder miteinander. Also, was vorher durch diese unteren Wesensglieder verbunden waren, wird jetzt durchs Ich zusammengehalten. Also das heißt, dann taucht sehr wohl wieder ein Gefühl dazu auf, dann taucht ein Denken auf, das sogar dann sehr viel klarer ist. Das macht nämlich das aus, dass ich dann weiß, ich will das, ich weiß zwar noch nicht genau was, aber ich bin mir ganz klar bewusst, dass das jetzt das Richtige ist. Und dass ich das machen soll und machen muss. Und dass ich mir ruhig Zeit lassen kann, es ganz zu verstehen, muss ich jetzt nicht, es reicht zu wissen, jetzt ist der Zeitpunkt. Mhm. Oder umgekehrt auch für manches zu wissen, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Ich sage, das sollte ich zwar eigentlich tun und das sollte ich noch mehr erwerben oder an Fähigkeit oder sonst was, aber jetzt noch nicht, du bist noch nicht so weit. Dazu sagen, gut, dann jetzt nicht, habe ich es halt vor mir. In 10 Jahren vielleicht erst, weil ich vielleicht noch sehr viel anderes erfahren muss. Weil ich dann im Denken nämlich zumindest also einen Schatten dieser, wenn man so will, karmischen Weisheit mitbekomme. Also ich weiß sozusagen, welche Stunde es geschlagen hat. Ob die Zeit reif ist dafür, ob sie nicht reif ist dafür. Und dann erkennt man Chancen und vermeidet da unnötige Umwege. Man hat die Umwege sind eben gar nicht unnötig, das ist schon klar. Also manchmal sage ich immer, der Umweg ist der geradeste Weg zum Ziel im Leben. Weil man muss manchmal 5 ganz andere Dinge tun, wo sich später herausstellt, die habe ich alle gebraucht, damit ich das jetzt tun kann, was ich eigentlich tun wollte. Wenn ich mir die nicht erworben hätte, hätte es nicht funktioniert. Vielleicht habe ich Buchhaltung dazu lernen müssen, obwohl ich eigentlich ja nur Theater spielen wollte, aber jetzt plötzlich kann ich dann ein Theater leiten, weil ich das auch verstehe. Und irgend sowas, also, was ich im Nachhinein sehr wohl auch logisch nachvollziehen lasse, warum das gescheit ist, aber vorher wäre man nie drauf gekommen. Also, Da führt uns das Schicksal schon weise. Aber man beginnt dann mit der Zeit zumindest zu erkennen, aha, hör auf das, was der Wille sagt, auch wenn du es noch nicht ganz durchschaut. Aber es ist soweit klar, dass er sagt, jetzt oder jetzt nicht. Aber es muss wirklich ganz bewusst sein. Es ist dann nicht nur so ein dumpfes Bauchgefühl. Es ist trotzdem mit einem klaren Gedanken verbunden, der sagt, ich weiß, es muss jetzt so sein. Aber wenn es eben die Details noch nicht offenlegt, das macht aber nichts. Also es ist diese Klarheit, es ist Spontanität verbunden trotzdem mit Klarheit. Ich müsste es dann eben mit der Zeit immer mehr werden. Also man muss nicht alles jetzt gleich durchschauen und das geht im Geistigen nicht. Weil man muss gewisse Dinge auch überhaupt erst tun, damit man sie dann in den vollen durchschauen kann. Weil der geistige Impuls wird klarer dadurch, dass er schaffend wirkt und was umgestaltet. Und an dem Umgestalteten erkenne ich dann, siehe, es war gut. Denkt man an unsere Elohim. Also das war es auch nicht vorher, dass das gut das werden wird. Also jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt muss es passieren, jetzt muss genau das passieren und dann passiert es. Aha, siehe, es ist gut. Interessanterweise später kommt dann jetzt plötzlich Tob Vara, gut und böse. Also da tut sie dann irgendwas, plötzlich ist nicht mehr nur gut. Und das noch vor dem Sündenfall. Das ist auch interessant. Also die Erkenntnis des Guten und des Bösen ist schon vorher da. Also es muss sozusagen was Böses dann auch geben zu dem Zeitpunkt. Vorher ist das noch nicht angedeutet jedenfalls. Weil da ist immer nur vom Guten die Rede. Das heißt, bis dahin ist die ganze Schöpfung noch Ausdruck der ihres eigenen Werkes und es hat noch nichts anderes hineingewirkt. Und ab dem Moment, wo vom Guten und Bösen die Rede ist, ist es nicht mehr alleine vollkommen Ausdruck ihres Werkes, sondern es kommt erstens einmal ihr Werk nicht mehr voll zum Ausdruck, es ist irgendwas anderes, darin, was das zumindest verhindert oder sich störend hineinmischt. Weil gut aus der geistigen Perspektive heißt, eben das äußere, vollkommener Abdruck des inneren schöpferischen Impulses ist, dass der wirklich voll sich verwirklichen kann, voll zur Geltung kommt. Und böse oder nicht schön, daher das Gute und das Schöne ist in dem Fall der gleiche Begriff, schön ist das, wo das Geistige, das dahinter steht, sich vollkommen in der äußeren Erscheinung offenbart. Wenn es das nicht mehr tut, dann ist es nicht mehr so schön und nicht mehr so gut. Also das muss irgendwo da dann am zweiten Schöpfungstag bis dorthin, wo wir gelesen haben, offensichtlich passieren. Da ist irgendwas.
Innerhalb der Partie ist etwas passiert.
Ja, ja, da ist was passiert. Ja. Da ist was passiert. Also da haben wir noch viele Rätsel zu lösen. Aber dazu sind wir da.